Wir wollen zurückblicken aus sportlicher Perspektive auf diese EM24 der Männer und dafür habe ich die perfekte Runde zusammen, nämlich diejenige, mit der ich auch die Vorschau hier aufgezeichnet habe. Das heißt, ich begrüße jetzt gleich Florian Bruckner, Nele Hüpper und Tobias Escher jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun der Rasenfunk.
Verpasst. Gut. Oh, und ein Goal. Und ein Goal. Und ein schitterend Doelpunt. Ja, die te geloven.
Alles zur EM der Männer.
Ja, so klang es bei der letzten Europameisterschaft der Männer in Deutschland, als Van Basten dieses Tor erzielt hat. Den neuen O-Ton, den hört ihr dann in der Zukunft irgendwann, wenn er auch historisch ist. Also dann zum entscheidenden Treffer von Ojarrabal gegen England. Jetzt ist sie vorbei, diese Europameisterschaft, und ich bin froh, dass wir auf sie nochmal zurückblicken können. Ich grüße sehr herzlich Flo Bogner. Schön, dass du da bist, aus deinem Urlaub zugeschaltet. Wie viele Entertainment-Punkte gibst du diesem Turnier? Von 0, gar nichts, bis 10, absolute Spitzenklasse. Hi.
Hallo, boah, gleich so eine knifflige Einstiegsfrage. Ich würde sagen mal so eine 7 vielleicht. Mhm. 6 bis 7. Also es hat mich schon irgendwann mal gecatcht. Dann kamen sehr, sehr biedere K.O.-Rundenspiele, ja. Die wir alle irgendwie erdulden mussten. Und hinten raus können wir, glaube ich, alle sagen, ach, es war doch eigentlich ein ganz nettes Turnier. Es hat irgendwie Spaß gemacht. Es gab keine Riesenskandale. Es gibt keine harten Kontroversen. Es war irgendwie schön, mal wieder in Europa so ein Turnier, ein Männerfußballturnier gucken zu können. Dann auch noch bei uns hier in Deutschland. Also, ja, ich glaube, eine versöhnliche 7 Punkte.
Ja, ich würde eh sagen, die Verklärung beginnt ab genau jetzt. Ab genau jetzt können wir alles verklären, was bei dieser EM war. Nele Hüpper ist hier vom NDR unter anderem. Nele, schön, dass du da bist. Wie viele Punkte bekommt dieses Turnier von dir?
Moin. Also, ich schwankte auch zwischen 7 und 8. Und weil Flo 7 gegeben hat, traue ich mich 7,5 zu geben für dieses Turnier.
Mhm. Okay, sehr schön. Und dann haben wir noch Tobi Escher hier. Tobi, du hast schon auf dieses Turnier zurückgeblickt bei Bundesliga. Ich habe gesehen, euer Rückblick war genauso lang wie die Finalfolge. Ich dachte kurz, mein Podcatcher hätte da einen Fehler gemacht. Tobi, schön, dass du hier bist. Wie viele Punkte gibt's von dir?
Da müsste es eine ganz schwere Frage, weil man da unterschiedliche Dinge eigentlich bewerten müsste. Wenn ich die Sachen, die nichts mit Sport zu tun haben, sondern die Stimmung im Land, die Stimmung in den Stadien, auch die Organisation bewerte, dann würde ich dem Turnier eine 7 geben. Aber beim sportlichen Bereich war es für mich, muss ich tatsächlich sagen, eine der langweiligsten Großturniere, die ich erlebt habe, in etwa auf einem Niveau mit der EM 2016. Also da bin ich dann eher beim 3 Punkten, gerade wenn man das mit den letzten beiden Großturnieren mit europäischer Beteiligung vergleicht mit der EM 2021 und der WM 2022. Die waren sportlich deutlich, deutlich besser. Und dann kommt man am Ende so bei einer Wertung 5 bis 6 raus, wenn man beides vermischt.
Das ist ja doch ein großer Unterschied. Kann es sein, dass wir vielleicht Gruppenphase und K.O.-Phase unterschiedlich werden? Also wie viele Punkte, Tobi, würdest du denn für die Gruppenphase geben, mal so rumgefragt?
Die Gruppenphase war ganz nett, aber die Gruppenphase ist ja immer auch sportlich unbedeutend bei einem 24er-Turnier. Viele der Spiele, die wir jetzt im Nachhinein als besonders toll in Erinnerung hatten und die auch viel Spannung gebracht haben, waren aber nachher im Gesamtbild der Dinge gar nicht mehr so entscheidend. Also die Gruppenphase hat schon durchaus Spaß gebracht, aber ich finde, so ein Turnier schafft ja historische Momente immer erst ab der K.O.-Phase. Da bin ich noch so ein ganz alter Hase, was das angeht. Und ich finde halt, diese K.O.-Phase, die hat uns sehr wenig von diesen historischen Momenten beschert. Also ja, der erste und der zweite Spieltag der Gruppenphase haben richtig mit Vollgas begonnen und haben auch viel Spaß gemacht. Und dann schon am letzten Spieltag der Gruppenphase war schon die Luft raus und die Luft ist dann, finde ich, nicht mehr so richtig reingekommen, leider.
Ja, gut, ich meine, das hat man natürlich oft bei solchen Turnieren. Aber dann sind wir ja schon mitten im Thema. Lasst mal über die positiven und negativen Überraschungen dieser EM sprechen. Wir haben uns ja ausführlich mit allen Teams vorher beschäftigt. Beginnen wir mal mit dem Positiven. Ich will nicht gleich mit dem Negativen starten. Flo, wenn du magst, das tu mal vorlegen. Wer war denn für dich eine positive Überraschung oder was war eine positive Überraschung bei diesem Turnier?
Ich wollte eigentlich dich noch fragen, hast du schon eine Punktzahl abgegeben von 0 bis 10?
Ich habe noch keine Punktzahl abgegeben, aber ich wäre auch bei 6 gelandet tatsächlich, weil mir auch aufgefallen ist, dass als ich dann so ein bisschen über die Trends dieses Turniers nachgedacht habe, Also das einzige Gute, was man ablesen kann, ist, dass ein Team, das einen risikofreudigen Fußball gespielt hat, Europameister geworden ist. Eigentlich, wenn England Europameister geworden wäre, dann hätte es sehr gut zu dieser K.O.-Phase gepasst. Also ich fand auch, dass gerade aus sportlicher Sicht leider ein bisschen wenig mit dabei war, aber halt vor allem auf die Top-Nationen bezogen. Dafür konnten die ganz vielen positiven Überraschungen, über die wir jetzt sprechen, gar nichts dafür. Die hätten eigentlich, also Gruppenphase kriegt von mir eine 8 von 10. Das war, fand ich völlig okay. Bis hin zu irgendeiner Dramagruppe mit 4 Punkten, alle 4 Teilnehmer. Also, was willst du mehr?
Gut, dann komme ich mal zu meinen positiven Punkten.
Ja, sehr gern.
Schön, dass ich als Erster vorlegen darf. Dann darf ich schon die most obvious positiven Punkte rausheben. Das sind natürlich für mich die Spanier. Und daran dieser, finde ich, diesen Teilaspekt, den ich sehr interessant fand, dass da jetzt schon so ein Shift war, finde ich, in der Mannschaft und da auch ein bisschen so auch die Nominierung ein bisschen rauskommt. Dass es eben nicht mehr eine Mannschaft ist, eine spanische Mannschaft, die von Real- oder Barcelona-Spielern oder vor allem von Barcelona-Spielern, wie wir das aus der goldenen Ära um 2010 rum kannten, dominiert wurde, sondern dass ich finde, dass man da schon ein Baskenland-Fußball oder sehr viele Spieler, die eben im Baskenland das Kicken gelernt haben, schon auch hervorheben kann. Also du hast aus der Bilbao-Schiene den Nico Williams gehabt und den Unai Simon im Tor und du hast dann eben aus der Real Sociedad-Ecke Lelomand, der mich überrascht hat als Innenverteidiger. Du hast dann die meist zwar nur eingewechselten, aber dann doch sehr entscheidenden Mikel Merino gegen Deutschland und Oyarzabal im Finale jetzt gegen England, plus Zubimendi, der dann auch reinkam im Finale und da auch eine ganz gute Rolle gespielt hat, plus noch ein, zwei Ersatzspieler. Und Laporte kam natürlich auch ursprünglich mal aus Bilbao. Also gerade diesen Aspekt, dass du eben nicht mehr nur diesen Barcelona-Fußball bei Spanien irgendwie hervorheben kannst, sondern da jetzt die Leute auch irgendwie aus einer anderen Region des Landes kommen. Und ich finde, man halt auch merkt, dass es das kann bestimmt dann der Tobi besser erklären, anderer Fußball ist, als wir das von den 2010er Jahren oder von der goldenen Ära, die drei Turniere hintereinander gewonnen haben, irgendwie gewohnt waren. Das fand ich irgendwie herauszuheben und auch sehr erfrischend. Und wenn man jetzt nochmal umschwenkt auf die deutsche Nationalmannschaft, da gab es natürlich auch Licht und Schatten, aber ich habe mir irgendwie so dieses Motiv rausgenommen, dass ich finde, dass es dieses Nationalmannschaft beides wieder irgendwie in dieses Turnier gebracht hat. Also dieses Turnier hat das beides wieder so ein bisschen hervorgehoben. National im Sinne von, da ist mal wieder der Funke ein bisschen übergesprungen und die Leute konnten sich wieder mal mit den Leuten, die da auf dem Fußballplatz standen, mehr identifizieren. Und das ist ja auch das, was alle Spieler nach dem Ausscheiden so ein bisschen, jetzt wäre es doch schön, wenn ihr uns weiter wieder ein bisschen mehr anfeuern würdet, weil so doof sind wir ja gar nicht. Ja, so ein bisschen kam das rüber, aber das war es ein bisschen, ja, ein bisschen needy, aber auch irgendwo richtig. Und auch dieses Motiv der Mannschaft, wenn man es jetzt wirklich auf das Team bezieht, kam auch deutlicher rüber, fand ich, dass da wieder eine Einheit entstanden ist, wenn man halt auch diese natürlich immer schön gefärbten, aber dann doch am Ende irgendwo authentischen Clips auch aus ihrem Basecamp gesehen hat. Also die hatten da schon eine Menge Spaß miteinander und ich nehme das denen dann auch ab, wenn die sagen, das war wirklich sehr, sehr, sehr traurig, wie die da alle dann abgereist sind und eine Träne im Auge hatte. Und das habe ich ihnen abgenommen und das fand ich so auch einen positiven Aspekt. Die deutsche Nationalmannschaft ist zumindest mal in diesem Turnier mal wieder eine deutsche Nationalmannschaft gewesen, auch wenn sie das vierte Turnier in Folge nicht das Halbfinale erreicht hat und das in der deutschen Männerfußballgeschichte noch nie vorgekommen ist. Mhm. Muss man ja auch sagen.
Also jetzt haben wir schon gleich zwei große Themen, die beide, glaube ich, noch nicht ausdiskutiert sind, Spanien und Deutschland. Wollen wir vielleicht erstmal mit Spanien loslegen? Ehre, wem Europameisterschaftsehre gebührt. Nele, magst du da noch was ergänzen? Hat dieses Turnier den richtigen, in Anführungszeichen, Europameister gewonnen? Was natürlich schon eine ketzerische Frage ist, denn wer es gewinnt, der hat es auch verdient und so weiter und so fort. Aber wie denkst du über Spanien?
Am Ende war es dann doch wirklich der Europameister, den dieses Turnier so verdient hat. Ich hätte dasselbe auch bei England sagen können, wenn wir ehrlich sind, weil, das hat Tobi schon angesprochen, die Gruppenphase hat mich die ersten beiden Spieltage vor allem haben mich halt auch hart gecatcht und ich war richtig drin im Fieber und ich hatte richtig Bock und die K.O.-Runde war eher so mäh. So, und ich glaube, deswegen ist Spanien der Europameister, den dieses 2024er Turnier so verdient hat, weil die wirklich den schönsten Fußball dann auch gespielt haben. Also ich habe mit ein paar Arbeitskollegen jetzt auch noch mal gesprochen, die tatsächlich dann auch noch mal einen Ticken näher dran waren. Und die meinten auch so, ja, du musst, also du kommst ja an Spanien überhaupt nicht vorbei an diesem Turnier. Das hat Deutschland im Viertelfinale gesehen und das haben auch, also das haben auch danach alle K.O.-Rundengegner gesehen und auch dieses Finale an sich war einfach spanischer Fußball, der, obwohl es schon ein sehr eher defensives Finale auch war, würde ich sagen, hat es trotzdem begeistert, weil eben Spanien das Spiel gemacht hat. Und das fasst, glaube ich, diese EM so für mich ganz gut zusammen. Deswegen habe ich auch 7,5 Punkte gegeben für das Overall-Turnier, weil dann doch die Begeisterungsfähigkeit, die das spanische Team im Gegensatz zu fast allen anderen Teams in der K.O.-Phase hervorgerufen hat, dann doch ein bisschen höher war.
Ja, interessante Gedanken. Ist schon lustig, dass wir quasi bei einer positiven Überraschung bei dem Team landen, was alles wegdominiert hat, lange und halt nur jetzt mal ausnahmsweise mal keinen Titel gewonnen hat in jüngerer Vergangenheit. Aber wir erinnern uns an 2008, 2010, 2012 und wer weiß, wie es jetzt weitergeht hier bei Spanien. Tobi, was sind deine Gedanken dazu? Also ich fand den Einstieg von Flo auch sehr interessant, was ja quasi diese andere Zusammensetzung des Teams angeht. Und das haben wir ja auch in der Vorschau thematisiert. Und gerade bei der Abwehr waren wir uns alle nicht ganz so sicher, wie das funktionieren würde. Und ob sich nicht vielleicht in der Vorschau zu sehr alle auf die Flügelspieler, also Williams und Jamal, kaprizieren. Jetzt haben wir festgestellt, okay, war schon richtig, darauf hinzuweisen, dass die kippen können. Haben dann doch ein bisschen diesem Turnier ihren Stempel aufgedrückt. Aber wie denkst du über das, was Flo und Nele gerade gesagt haben?
Wir haben ja vor dem Turnier die Übung gemacht, dass wir alle Teams einmal durchtippen. Und dann kam ja am Ende so eine schöne Rangfolge auf von 1 bis 10. Welches Team hat die höchsten Punkte, welches Team hat die niedrigsten Punkte? Und da haben wir natürlich manche Sachen völlig falsch getippt, wie das bei solchen Geschichten ist. Aber wir haben ja jetzt auch keine groß überraschenden Tipps gemacht, sondern sehr nach Stärke. Und wenn du da dir die Tipps anguckst, dann ist das schon eine relativ gute Stärke-Rangliste, wo dann in der K.O.-Phase sich meist das stärkere Team gegen das schwächere Team durchgesetzt hat. Ein paar Ausnahmen gab es, Türkei gegen Österreich, aber grundsätzlich Frankreich, England, unsere höchst getippten Teams waren im Halbfinale. Und Spanien ist halt die Mannschaft, die es geschafft hat, da innerhalb dieses Verbundes dann Teams zu besiegen, die wir eigentlich höher getippt haben als sie noch. Also sie haben noch England besiegt im Finale, Frankreich besiegt im Halbfinale, das waren unsere beiden höchst getippten Teams und das waren ja auch die beiden Buchmacher-Favoriten. Insofern finde ich, kann man da nur diskutieren, dass sie ein verdienter Sieger sind. Und dass sie auch noch ein bisschen besser gespielt haben, als wir es erwartet haben. Weil du hast ja gerade gesagt, wir hatten so ein paar Fragezeichen. Wie funktioniert diese Abwehr gegen Top-Gegner auf höchstem Niveau? Werden sie das physisch durchhalten können mit ihrem hohen Pressing, das ganze Turnier durch? Da muss man sagen, absolut ja. Und ich bin dann so ein bisschen bei Nele. Ich würde schon sagen, dass England auf das Turnier gesehen der passendere Sieger gewesen wäre, weil es ja schon ein Turnier der eher defensiven Favoriten war. Und wenn sich dann am Ende auch noch so ein defensiver Favorit durchsetzt, dann würde man sagen, ja, passt halt, wenn von 8 Favoriten 6 defensiv spielen. Aber es ist, glaube ich, gut, dass die Spanier sich durchgesetzt haben mit ihrem hohen Pressing, mit ihrem Versuch, immer Fußball spielen zu wollen, die Sachen flach lösen zu wollen, wirklich auch dominant spielen zu wollen, auch mit Tempo nach vorne spielen zu wollen, also nicht immer nur den Pass nach hinten zu suchen, sondern auch zu schauen, wo die Lücke ist. Und das finde ich sehr gut, dass die sich durchgesetzt haben. Ich hoffe, dass das auch Schule macht ein bisschen jetzt bei anderen Top-Teams. Und die anderen Top-Teams merken, nee, so wie Frankreich, England, Portugal, Belgien da gespielt haben, das ist nicht erfolgsversprechend.
Ja, interessant fand ich bei Spanien diesen Rückfall in alte Ballbesitz um des Ballbesitzwillens Zeiten in der zweiten Hälfte gegen Frankreich. Das war tatsächlich ein Spiel oder eine Phase in einem Spiel, wo ich mir dachte, jetzt fände ich es auch sehr gut verargumentierbar, wenn Frankreich irgendwie hier noch den Ausgleich schafft und das Ganze in die Verlängerung geht, weil das war das einzige Mal in diesem Turnier, wo Spanien nicht eben immer den Weg nach vorne gesucht hat, sondern sie sind nach vorne gegangen und dann haben sie geguckt, okay, haben wir noch eine Anspielstation in Offensive? Okay, nee, dann spielen wir wieder hinten rum. Einfach weil Frankreich auch so Probleme hatte, ins Pressing zu kommen gegen Spanien. Welche Rolle spielt denn bei euch das, was noch so drumherum passiert? Also ich weiß, dass ich damit jetzt wieder der Meckermax bin, aber ich konnte mich davon nicht so ganz lösen. Wir haben mit dem spanischen Verband einen, also die sind auch bei der Frauen-WM, sind sie Weltmeisterin geworden, obwohl es katastrophale Bedingungen gab für das spanische Frauenteam. Und dann gab es den sexuellen Übergriff bei der Zeremonie. Und Luis Rubiales ist jetzt zwar weg im spanischen Verband, aber zum Beispiel Luis de la Fuente, der aktuelle Europameistertrainer, saß damals bei der Pressekonferenz in der ersten Reihe, als Rubiales seine Rede gehalten hat, in der er fünfmal gerufen hat, ich werde jetzt nicht gehen. Und Rubiales hat für ihn geklatscht. Ich habe das immer im Hinterkopf gehabt bei diesem Turnier und dachte mir auch, vielleicht ist dann dieser Erfolg das Schlechteste, was jetzt passieren kann, weil auf dem Papier läuft alles ganz wunderbar in diesem Verband. Aber wir wissen ja, nee, da muss ganz viel eigentlich aufgearbeitet werden. Flo, hat das für dich eine Rolle gespielt beim Blick auf das, was wir jetzt gesehen haben im Finale auch?
Ehrlich gesagt nein, weil ich dann schon sage, dass ich das dann sportlich bewerte und auf die Menschen beziehe, die da auf dem Platz stehen. Klar, über den Trainer kann man jetzt diskutieren, wie man ihn sieht. Mal eben auf mit diesem Bild eben im Kopf. Aber um es klar zu sagen, also für mich hat es ehrlich gesagt keine Rolle gespielt. Und ich finde das dann auch irgendwie doof, vorm Fernseher zu sitzen oder im Stadion zu sitzen und mir denken, die sollen jetzt nicht gewinnen, weil hinter den Kulissen ist es so und so und bei dem Verband ist, also dann kannst du dich auch nicht mehr mit irgendwelchen DFB-Sachen irgendwie auseinandersetzen. Oder also in anderen Verbänden wissen wir es vielleicht gar nicht, was da so alles schief läuft. Also um die Frage klar zu beantworten, nein, für mich hat das in dem Fall keine Rolle gespielt.
Mhm. Nele?
Ja, sehe ich einen Ticken anders, klar, natürlich. Ich konnte das so fürs Turnier, glaube ich, ganz gut trennen. Aber ich finde, das ist unsere Aufgabe als Medienschaffende, da trotzdem weiter hinzugucken und weiter über solche Sachen zu berichten, das anzusprechen und da den Finger in die Wunde zu legen, weil natürlich Erfolg gibt Recht und gerade so ein Europameisterschaftstitel, das ist jetzt auch kein Hallenheimer-Turnier. So, und auch wenn die K.O.-Phase eher ein bisschen mau war, hat Spanien diesen Titel gewonnen und die Verklärung beginnt jetzt. Das fand ich sehr schön, dass du das vorhin gesagt hast, Max. Weil jetzt fängt halt diese Mythen- und Legendenbildung an. Und in diese ganzen Mythen- und Legendenbildung des spanischen Fußballverbandes in den 2020er Jahren gehören auch diese Geschichten mit rein. Und das gehört da immer mit, finde ich, auch mit genannt und mitgedacht.
Ja, vor allem, weil die Diskrepanz einfach so groß ist und es wäre halt falsch, finde ich, immer nur bei den Frauenturnier darauf hinzuweisen, wie viel weniger die Frauen bekommen. Allein die Prämie, die jetzt die Männer bekommen, ist ein Zigfaches von dem, was nicht nur die Frauen bekommen haben, sondern was auch insgesamt in die WM der Frauen investiert wurde. Also hört euch nochmal unsere damaligen Folgen an, vor allem die Rückblicksfolge, da haben wir das auch nochmal thematisiert. Also das Hotel, in dem die gewohnt haben, ich habe mich mit Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung drüber unterhalten, der war da vor Ort, der meinte, also da wären nicht mal wir untergekommen, das war quasi eine bessere Jugendherberge und es muss ja nicht so sein, dass man immer goldene Wasserhähne hat, aber wenn eben die Männer die goldenen Wasserhähne bekommen und die Frauen nicht, dann gehört es schon thematisiert und umso höher ist es zu bewerten, was die spanischen Frauen beim letzten Turnier erreicht haben. Und gleichzeitig haben wir diese total absurde Statistik. Ich habe sie in der Totally Football Show gehört und konnte sie fast gar nicht glauben, aber dann ist mir kein Gegenbeispiel eingefallen. Tobi, du als unser Statistik-Nerd wirst das vielleicht auch auf dem Schirm haben. Angeblich ist es jetzt 26 Mal in Folge passiert, dass ein spanisches Team im Club oder im Nationalteam ein Finale gespielt hat und dieses gewonnen hat.
Ja, ich meine, dass die Statistik auch stimmt. Die hört man auch immer wieder, wenn es Europa League Finals gibt. Ich glaube, bei Europa League Finals ist die Statistik geht noch weiter zurück. Dass da mal irgendjemand den UEFA Cup Finale verloren hat, ist sehr, sehr lange her. Das ist eine spanische Dynamik, muss man mittlerweile sagen, dass die Finals gewinnen. Ich kann jetzt auch nicht erklären, wieso, ob das jetzt in der spanischen Mentalität liegt, Finals mit einer gewissen Abgebrühtheit anzugehen. Aber ich glaube schon, dass die Statistik stimmt. Ich würde jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber klingt logisch.
Aber kann es vielleicht auch was Taktisches sein, weil eben der Fußball Spaniens stressresilient ist in dem Sinne, wenn du passt, dann hast du A, den Ball und der Gegner muss laufen. Und das ist das, auf das spanische Teams oft zurückfallen. Darf man jetzt nicht komplett über einen Kamm scheren, aber das ist ja schon eher der Stil, der dort gespielt hat. Kann man vielleicht, also kann es damit zusammenhängen, dass es halt einfach ein sehr effizientes Mittel ist, um erstmal kein Tor zu kassieren und Gegner müssen sehr viel tun, um den Ball zu bekommen?
Naja, wenn du jetzt guckst, in dem Finalding ist mindestens siebenmal Real Madrid drin, die ja ihr Finals gewinnen, auch häufig als Favorit und da dann nicht mehr Ballbesitz haben als der Gegner. Da ist ganz häufig Sevilla drin, also das ist ja sehr wenige Vereine, auf die du da auch nur in der Statistik zurückgehst. Also es ist nicht so, dass da irgendwie 1000 verschiedene Vereine, sondern das ist viel Barca, viel Sevilla, 3-4 Mal Nationalmannschaft und dann noch 1-2 Mal Barca. Also eben dementsprechend tue ich mich da schwer, gerade weil Sevilla und Real Madrid für mich nicht für Ballbesitzfußball stehen.
Ja, okay, sehr, sehr guter Punkt, ja, hast du recht. Falscher Gedanke meinerseits. Naja, wir erkennen diese Statistik an und wir beobachten sie einfach weiter. Das war auf jeden Fall der Europameister, aber jetzt hat ja Flo schon ein zweites, vielleicht ambivalentes Thema aufgemacht. Ich weiß es nämlich die Leistung des deutschen Teams. Tobi, wenn du magst, darfst du gerne gleich weitermachen. Flo hat gesagt, es war eine Nationalmannschaft, also zum einen eben wieder eher ein Zusammenhalt zwischen den Spielern und zum anderen eben auch offenbar ein größeres Identifikationspotenzial unter den Fans. Wie blickst du denn auf das, was Deutschland bei diesem Turnier auf und neben dem Feld geleistet hat?
Ja, wir haben ja auch vor dem Turnier schon darüber gesprochen, dass es eine große Sehnsucht gibt, auch in der Gesellschaft, so ein bisschen nach einer Nationalmannschaft, die wieder Erfolg hat. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, nach Katar hat die deutsche Öffentlichkeit beschlossen, okay, jetzt haben wir jahrelang auf der Nationalmannschaft eingehackt und jetzt ist auch mal gut. Und dann war ja auch sehr stark diese Sehnsucht nach 2006, wo Nele ja zu Recht vor dem Turnier halt mal gesagt hat, ey, wir haben ein neues Zeitalter, 2006 ist schon ein bisschen her, muss auch nicht verklärt werden. Aber diese Sehnsucht war trotzdem in der Gesellschaft da. Und ich glaube, das hat es der Nationalmannschaft auch ein Stück leichter gemacht, anzudocken. Aber sie haben auch viel richtig gemacht, muss man sagen. Jetzt in der Kommunikation nach außen haben sie sehr viel richtig gemacht. Das war nicht mehr dieses Abgehobene, das war nicht mehr dieses Altmodische auch, sondern da war sehr viel Neumodisches auf TikTok mit Content und so weiter dabei, wo man sagen muss, okay, da haben sie auch Leute abgeholt, die ein paar Jährchen jünger sind als wir. Da war auch einfach auf dem Fußballplatz haben sie viel richtig gemacht. Das kommt ja immer dazu. Also wenn du auf Fußballplatz nicht überzeugst, dann kannst du noch so gute Außendarstellungen haben. Dann wird dir das um die Ohren gehauen. Dann heißt es plötzlich, warum pflanzen die denn da einen Baum ein? Die sollen mal lieber trainieren gehen. So. Aber wenn du gewinnst, kannst du sowas machen. Und ich glaube, das ist ja dann der große Erfolg, dass die deutsche Nationalmannschaft es wieder mal geschafft hat, ein Turnier ordentlich über die Bühne zu bringen. Also man muss da ganz klar sagen, wir waren das einzige Team, das es geschafft hat, Spanien zu einem Unentschieden in 90 Minuten zu zwingen. Also das hat Frankreich nicht hinbekommen, das hat England nicht hinbekommen. Und am Ende hätte das Spiel gegen Spanien auch für Deutschland ausgehen können. Das sehe ich bei Frankreich und England nicht so. Da war das schon so, dass Spanien, auch wenn das Ding weitergegangen wäre, hätte Spanien das Ding gewonnen. Würde ich jetzt mal behaupten, ohne es je überprüfen zu müssen. Dementsprechend war es eine sehr, sehr starke Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Mit einem Aber, dass wir natürlich da nach den mauen Jahren zuletzt auch mit sehr wenig uns zufrieden gegeben hätten, im Zweifelsfall. So. Also die Messlatte lag sehr niedrig und Flo hat das ja auch schon so angedeutet, es ist immer noch die erfolgloseste Nationalmannschaftsperiode, seit wir halt 1954 davon reden, dass die deutsche Nationalmannschaft auf der internationalen Bühne so richtig aufgetaucht ist. Und auch gegen Spanien bin ich keiner, der sagt, das war ein Spiel, das Deutschland mit einem Handelfmeter gewonnen hätte. Also, da bin ich immer noch einer, der sagt, der Spanier schon ein paar Nummern abgeklärter als wir. Dementsprechend ist das ja nur der Anfang einer Entwicklung. Und da muss man aufpassen, dass man das jetzt nicht zu sehr verklärt, sondern dass man eben diese Entwicklung weitergeht. Zumal ja diese Mannschaft, wie sie in dieser Form gespielt hat, mit einem Toni Kroos, nie wieder so zusammenspielen wird. Also entsprechend, ja, sie hat sehr viel richtig gemacht und auch Nagelsmann hat viel richtig gemacht. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass es in den nächsten Jahren automatisch nach vorne weitergeht.
Und das ist ja das Schwierige, dass man auf der einen Seite eben genau all das sagen kann, was du gerade gesagt hast. Und diese Leistung gegen Spanien war eben definitiv das Näheste, dass Spanien an einem Ausscheiden dran war bei diesem Turnier. Und auf der anderen Seite stimmt es aber auch, dass man einfach nur Daumen und Zeigefinger so einen halben Zentimeter auseinanderpackt. Und das war der Unterschied zwischen 0-1 gegen Dänemark hin zu, ja, ich würde schon fast schon sagen 1-0 gegen Dänemark, dann wegen dieses, ich finde, vielleicht regeltechnisch korrekten Handelfmeters, aber fürchterlich. Dafür möchte ich keinen Strafstoß sehen im Fußball. Ist einfach eine absurde Regelauslegung. Das kommt ja auch mit dazu, Nele, dass wir eben anerkennen können, Deutschland hat ein starkes Turnier gespielt und trotzdem hätte Deutschland sehr gut im Achtelfinale ausscheiden können und sehr wahrscheinlich hätten wir dann viel kritischer gesprochen.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt so viel kritischer, darüber gesprochen hätten, wenn Deutschland im Achtelfinale ausgeschieden wäre, weil das kennen wir ja. Also
hätten wir gesagt, hey, aus der Gruppenphase ja, rausgekommen.
Super. Also spiel denselben Song nochmal, so gefühlt. Ich glaube, das, was Tobi gesagt hat, die Messlatte ist wirklich so weit unten, was den deutschen Fußball angeht, dass egal was, fast egal, was die Männernationalmannschaft macht, das wird gut dasteht, also es wird einfach besser sein als das, was davor war. Und das ist, glaube ich, in dieser Phase jetzt gerade mal okay. Bei dieser Heim-Europameisterschaft hieß es ja vor dem Turnier, wenn ich mich nicht recht entsinne, ja, Halbfinale mindestens und Toni Kroos und letztes Spiel in Berlin, dies, das. Aber das haben sie jetzt nicht geschafft und trotzdem sind wir alle so, also habe ich das Gefühl, sind in meinem Umfeld sehr viele Menschen so, ja, aber war doch trotzdem schön, hat doch trotzdem Spaß gemacht. So, ich werde das Wort mit S nicht sagen, weil das Wetter war einfach zu beschissen und ich will mir nicht den nächsten Shitstorm einhandeln, aber ich bin auf den Hype, ich bin nach dem ersten Spieltag mit auf den Hype-Train aufgesprungen und hatte richtig Bock und es war schön und es waren coole zwei Wochen. Und da hat die deutsche Nationalmannschaft sehr viel mit dazu getan, auch durch die Art und Weise, wie sie gespielt haben und eben auch, wie sie gegen Dänemark dieses Achtelfinale gespielt haben. So. Und ich finde, der DFB hat, was diese Europameisterschaft angeht, alles richtig gemacht. Und das muss man sich auch mal vor Augen halten, dass dieser Verband, was die in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten so gemacht haben, da war nicht viel richtig, außer der Erfolg, der Recht gibt, so. Aber mich hat es ein bisschen versöhnt, die Art und Weise, wie der DFB kommuniziert hat nach außen, die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Nagelsmann, finde ich, kann man ehrlich gesagt nicht so wirklich drüber streiten, aber ist ein guter Trainer. Und ich hatte meine Bedenken, ob er auch als Nationaltrainer gut funktioniert. Und ich finde, man kann das jetzt bis Stand jetzt mit Jein beantworten. Weil wir hatten diese Vorbereitungsspiele, wo es um nichts ging und die echt teilweise sehr gruselig waren, aber teilweise auch einfach richtig geil. Und das fasst, glaube ich, so diese Europameisterschaft und den DFB für mich in diesem letzten halben Jahr irgendwie zusammen. So ein bisschen, ja, okay, wir gucken mal, aber irgendwie schaffen sie es trotzdem, das Licht so zu entleuchten und einfach zu sagen, hey, ich habe jetzt auch Bock, mir ein Spiel von der Nationalmannschaft der Männer anzugucken.
Ja, interessanter Punkt, vor allem, weil da kommt man ja vielleicht zu dem, Flo, was du ja auch schon so angedeutet hast. Also alles beim DFB sportlich gesehen war ja auf dieses Turnier hin ausgerichtet, sowohl was das Personal angeht, als auch was die Taktik angeht. Es war im Grunde so ein Quick-Fix und da kommen ja eben auch die Niederlagen gegen die Türkei und gegen Österreich mit rein. Danach hat man die Entscheidung getroffen, okay, wir können es nicht so angehen, wir müssen es anders machen und dann hatte man im Grunde noch 4 Testspiele, bevor es dann zur EM losging. Und gleichzeitig macht es das ja so schwierig, das für uns zu bewerten, weil man das ja auch anerkennen muss und sagen kann, die Quick Fixes, die schnellen Lösungen, die haben weitgehend funktioniert. Man kann da aber auch an einzelnen Details Kritik üben, so wie immer. Aber wie es jetzt weitergeht, finde ich relativ schwer vorhersehbar, weil eben das Personal sich verändern wird und weil eben die Frage ist, also so kannst du ja die nächsten Wochen jetzt nicht angehen mit so dieser klaren Rollenverteilung und so weiter. Das geht halt eher mal für ein Turnier.
Ja, aber du hast jetzt ja schon eine relativ lange Periode bis zur nächsten WM und ich finde halt, also man hat jetzt schon eine Idee, wie diese Mannschaft aussieht, die richtige, die für mich wichtigste, zentral wichtigste Sache, die Nagelsmann vorgenommen hat, ist einfach zu sagen, ich brauche diesen Holding Sixer, also die Holding Six, also ich brauche so einen Andrich, / Groß, / Can in meiner Mannschaft, um dem zweiten Sechser einfach diese Spielgestalterrolle besser zu geben. Und das war für mich einfach eine elementare Erkenntnis und das wird ja weiterhin bestehen. Also nimm den Groß raus, okay, Groß große Figur, an dem haben sich viele bestimmt auch einfach im Spiel aufgerichtet. Ja, keine Frage, das ist ein Spieler, den man nicht so leicht ersetzen kann, weil es eben über das hinausgeht, was er wirklich auf dem Platz tut. Aber wenn du jetzt da zum Beispiel einen, ich weiß jetzt nicht, wie Kompany plant, aber wenn jetzt Kimmich zum Beispiel wieder in diese Rolle gehen würde im Mittelfeld, ist ihm, glaube ich, mehr geholfen, wenn er so einen Andrich neben sich hat, als ein Goretzka, was so ein Thema war, ja. Oder wenn vielleicht Gündogan eine Position tiefer geht und versucht, diese Rolle zu interpretieren, was er jetzt natürlich bei Barcelona bisher auch nicht gemacht hat, und bei Man City hat er auch eher weiter vorne gespielt, aber wer weiß, wie Flick plant. Also ich glaube, das grobe Gerüst steht. Dann nimmst du den Müller noch raus, der halt so ein bisschen der Co-Trainer war, aber jetzt sportlich auch keine große Relevanz hatte. Und auf Sicht musst du natürlich Manuel Neuer noch rausnehmen. Aber ansonsten, die Mannschaft steht jetzt da erstmal im Kern. Ja? Und du hast halt auch gesehen, Innenverteidiger-Rotation, wenn Rüdiger, wenn Tah gut sind, dann funktioniert auch Schlotterbeck irgendwie daneben. Ich glaube, auf Sicht ist einfach so ein bisschen das Thema, schaffst du es wieder, über Ergebnisse einen Nimbus aufzubauen, dass du in solche Spiele gehst oder in so ein Turnier gehst und nicht so viele 50-50 Spiele hast, sondern einfach durch die Vorleistungen, durch das Selbstvertrauen, durch das die anderen auch wieder denken, oh shit, da kommt Deutschland, weil da brauche ich irgendwas Besonderes. Weil momentan denken die Mannschaften, ich brauche nichts Besonderes, ich schaue mir einfach die ersten zwei Spiele an, wie die gespielt haben, dann arbeite ich mir einen Plan und dann hauen wir die weg, weil es ist ja Deutschland, hast du ja gesehen, wie die letzten drei Turniere gespielt haben. So, es ist halt viel oft auch Psychologie. Und du hattest halt bei dem Turnier, selbst gegen Ungarn, gegen Schweiz, gegen Dänemark, das waren alles keine Spiele, wo ich sage, vorher ist die Lage 70-30, 80-20 für Deutschland. Und bei früheren Turnieren war das so. Und so hattest du halt eine sehr große Anzahl an Spielen, die so 60-40, 50-50, gegen Spanien dann vielleicht eher 40-60 war. Und dann hast du dir irgendwie nach der Vorrunde schon vorstellen können, okay, die können Europameister werden, aber du musst jetzt irgendwie erstmal 3, 4, 50-50, 60-40, 40-60 Spiele gewinnen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit halt dann doch eher gering, dass du am Ende alles gewinnst und damit Europameister wirst. Und ich glaube, in der Konstellation mit den frischen Spielern, mit den jungen Spielern, die jetzt auch überzeugt haben, mit wir haben jetzt gar keine Diskussion mehr auf der Linksverteidigerposition, das sieht eigentlich ganz gut aus, Innenverteidigung sieht ganz gut aus, wir haben diesen klaren Plan mit, wie wir auf der Sechs spielen, wir haben diese zwei sehr, 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 sehr starken offensiven Mittelfeldspieler mit Musiala und Wirtz. Und auch eine Sturmbesetzung, die sogar sehr variabel ist, dass du einmal den Havertz eben hast und einmal den Füllkrug, die zwei völlig unterschiedliche Spielertypen sind, aber eben je nach Situation auch eingesetzt werden können. Da sehe ich das jetzt nicht so, dass man jetzt wieder von vorne anfängt, nur weil Toni Kroos die Mannschaft verlässt. Das glaube ich nicht.
Mir wird es ein bisschen zu kritisch, muss ich jetzt gestehen. Weil ich fand immer noch, dass wir die zweitbeste Mannschaft des Turniers gestellt haben. So, wir hatten das Pech, dass wir auf Spanien im Viertelfinale getroffen sind. Wir hätten jetzt nicht unbedingt gegen Frankreich oder England gewonnen, das weißt du nicht, aber wir hätten uns auf jeden Fall nicht schlechter angestellt, als viele andere Teams das gemacht haben. So überzeugt haben die mich nicht. Und dann sind es am Ende Nuancen bei so einem Turnier. Dann sind es am Ende Nuancen gegen Spanien. Und ich finde, das ist schon Erfolg, dass wir in den Bereich der Nuancen wieder reingerückt sind. Und ich hatte auch nicht so das Gefühl, wie ihr jetzt gegen Dänemark oder gegen Ungarn oder so, dass das knapp war. Also ich fand gegen Schweiz, ja, da war die Schweiz das bessere Team und die Schweiz hat uns da schon Grenzen aufgezeigt. Aber die Schweiz waren auch ein sehr gutes Team und die Schweiz haben auch die Engländer bis ins Elfmeterschießen reingedrückt mit einem Xhaka, der eigentlich verletzt ins Spiel gegangen ist. Also ich finde schon, dass die deutsche Mannschaft sich da nicht verstecken muss. Und ich finde, man kann darauf aufbauen, wobei ich dir auch recht gebe, Flo, ist natürlich, dass wir jetzt wieder so nicht an einem Nullpunkt sind, aber durch diese Großgeschichte wieder mal sowas, jetzt da wieder ein ganz unbekannter Faktor reinkommt, wie es jetzt weitergeht. Aber ich würde das Turnier schon als großen Erfolg auch für den DFB bezeichnen. Ich glaube auch, ein Turniersieg jetzt aus dem Nichts wäre auch ein bisschen viel gewesen. Auch für die deutsche Seele wäre das, glaube ich, so ein bisschen überbordend viel geworden. Ich glaube, so wie es gekommen ist, war es dann in allen Bereichen schon wirklich gut.
Ja, das stimmt schon. Also das Turnier war ein sehr, sehr gutes. Und das, was du sagst, das ist ja auch, glaube ich, das, was viele Leute empfinden, dass eben, wenn man nicht so früh auf Spanien getroffen wäre, es eventuell sehr viel hätte weiter hätte gehen können. aber du kannst es eben nicht beweisen. Aber es zeigt eben auch, dass eben diese Quickfixes sehr gut funktioniert haben. Die Frage ist, wie es weitergeht. Aber das stimmt schon, dass du da das Positive nochmal herauskehrst. Ich würde gerne noch an einen Punkt anknüpfen, den Nele gesagt hat, denn den sehe ich leicht anders, was die Kommunikation des DFB angeht. Ich habe auch den Eindruck, dass die viel besser geworden ist. Ich selber habe erlebt, wie irgendwelche TikTok-Influencer beim Spiel gegen die Ukraine ihre Filmschnipse gefilmt haben im Pressekonferenzbereich. Ich habe auch gesehen, dass die persönlich betreut werden vom DFB mit ihrer kompletten Entourage. Und das hat sicherlich gut funktioniert. Ich will auf einen Punkt aber doch nochmal hinweisen, der mich, muss ich sagen, wirklich gestört hat. Vor der WM in Katar hat sich der DFB sehr politisch positioniert. Wir erinnern uns an Regenbogen-Kapitänsbinde, wir erinnern uns an Meinungsfreiheit, wir erinnern uns auch an Kritik, die man am Gastgeberland üben konnte. Und das ist ihnen komplett vor die Füße gefallen. Ihr könnt euch mal durchlesen, da gab es auch ein kurzes Stück, ich glaube im Deutschlandfunk habe ich das gehört, wie der arabische Raum, arabische Medien darauf reagiert haben, dass Deutschland bei dieser EM gescheitert ist. Da war Schadenfreude dann doch ein häufig vorhandenes Wort. Also da hat man sich sehr politisch positioniert und es ist auch, man muss sagen, es hat dieses Team auch sportlich beeinträchtigt und war mit Teil dieser völlig verkorksten WM in Katar. Und vor diesem Turnier macht man genau deshalb das Gegenteil. Keinerlei Positionierung, alle Themen wegschieben und vor allem, man ist sogar kontraproduktiv. Es gab eben diese Rassismusumfrage im Zuge der Doku Einigkeit, Recht und Vielfalt. Die Kommunikation darum, die war grottenschlecht. Da muss sich die Sportschau wirklich überlegen, ob es so schlau ist, wirklich immer einen Teaser abzusetzen mit so einer Zitatkachel, der dann eben auch ein kleines Ding, das in der Doku eine sehr, sehr logische Rolle gespielt hat, völlig überhöht. Also das liegt nicht beim DFB. Aber ich finde es schon schwierig, wenn sich der Bundestrainer hinsetzt und dann dieses Thema Rassismus in unserem Land einfach wegbügelt, sagt, so eine Scheißumfrage, mit diesem Thema will ich nichts zu tun haben, das von allen akzeptiert wird und dann aber auf der anderen Seite drei Wochen später, wenn sich derselbe Bundestrainer hinsetzt und eine Ansprache ans Volk hält und erzählt, wie die Gesellschaft sich zu formen hat mit Tränen in den Augen, dann finde ich das richtig, darüber zu berichten. Und das war auch etwas, was nicht viele Nationaltrainer machen. Und man kann ja auch dem allen zustimmen. Da stimme ich auch in Teilen zu. Aber ich finde es schon sehr, sehr seltsam, dass nach dem Turnier Julian Nagelsmann dann auch fast schon gefeiert wird als eben der Bundespräsident in Spe, der jetzt eine schöne Sonntagsrede gehalten hat. Aber vor dem Turnier war es für alle noch akzeptabel, dass ein wichtiges Thema unserer Gesellschaft einfach so weggebügelt wird, weil wir wollen ja alle Europameister werden, in Anführungszeichen. Das hat mich extrem gestört. Da hat der DFB nicht zu 100% die Verantwortung. Das liegt auch viel bei Medienschaffenden. Aber also da werde ich jetzt ganz genau drauf achten, weil so geht's ehrlich gesagt auch nicht. Du kannst nicht irgendwie vorher sagen, Politik interessiert mich nicht, jetzt geht's nur um Sport. Und danach setzt du dich hin und sagst jetzt mal, wie die Gesellschaft sein soll, als einer der privilegiertesten Menschen dieses Landes. Also, ja. Vielleicht.
Ja, aber das ist doch immer so. Nee, nicht Mecker, Max. Also das ist doch immer so. Wenn wir irgendwelche vor den Turnieren sagen wir so, ja, wir brauchen mündige Spieler, dies, das, und dann haben wir Großereignisse in unserem Land oder in Europa. Und vor dem Frankreich-Turnier haben wir auch nicht über Rassismus in Frankreich gesprochen, sondern es hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Und ich nehme das, was ich gesagt habe, dass der DFB gut kommuniziert hat, nicht zurück, weil ich finde, dass gerade jüngere Leute sich auf einmal mit dieser Nationalmannschaft identifizieren. Und das hat der DFB einfach richtig marketingmäßig einfach richtig krass gut gemacht. Aber natürlich sehe ich voll deinen Punkt, Max, und da hast du auch komplett recht. Das habe ich für mich so ein Stück weit ausgeklammert, weil das ist für mich nicht Teil dieser Kommunikation, die ich meinte. Also ich war eher so auf, okay, Marketing, das hat der DFB richtig gemacht, TikTok, Influencer im Stadion, okay, fair enough, kann man auch drüber streiten. Aber das hat halt funktioniert in dem Sinne. So. Und die gesellschaftliche Verantwortung vom DFB, da bin ich voll bei dir. Also ich will mich jetzt nicht rechtfertigen, weil das machen wir hier nicht. Aber
ich weiß ja auch, dass du es nicht so gemeint hast.
Ich verstehe voll deinen, ich verstehe den Punkt, aber wir ich habe auch so viele Tweets in die Timeline gespielt bekommen, als in Dortmund die Regenfälle waren von irgendwelchen Kataris, die sich darüber lustig gemacht haben und die gesagt haben, was hatten wir denn für eine schöne WM mit Sonnenschein und 40 Grad, toll, toll. Als Gastgeber dich selber und da, also ich finde, du tust dem DFB da ein bisschen Unrecht, weil als Gastgeber kannst du dich ja nicht selber kritisieren und auseinanderbauen. So. Und ja, also es ist super schwierig. Und ja, Flo, rette mich.
Also ich finde halt, das war unglücklich, wie Nagelsmann sich davor geäußert hat, aber ich finde es auch ein bisschen anmaßend, quasi zu dem Bundestrainer zu sagen, jetzt schau dir gefälligst diese Doku an und äußere dich dann dazu. Ich glaube, er ist da einfach auch schlecht gebrieft gewesen. Mhm. Also er war einfach nicht so richtig im Bilde, was es da jetzt eigentlich geht. Und dann sitzt du aus so einer PK, kriegst eine Frage und denkst dir eigentlich, ich will jetzt hier wirklich gar keinen Fass aufmachen. Der hat bestimmt privat oder auch persönlich eine Meinung zu dem Thema, die er da hätte äußern können. Aber es wäre wahrscheinlich aus seiner Sicht einfach nicht klug gewesen, weil es wieder irgendwie so hätte halt in die eine Richtung oder in die andere Richtung oder hätte Reaktionen in die eine Richtung, Reaktionen in die andere Richtung gegeben. Und es war halt schon so ein bisschen die Marschroute, das Politische lassen wir jetzt halt einfach mal weg. Also wir machen uns jetzt auch mal wieder eine Spur kleiner, habe ich das auch so ein bisschen. Weil wenn wir alles abdecken wollen, dann vergaloppieren wir uns, weil so gut sind wir vielleicht auch gar nicht sportlich. Also so, ich glaube, die haben einfach gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal wieder auf das hier Ball linker Fuß annehmen, rechter Fuß passen konzentrieren und jetzt nicht das große Ganze diskutieren. Das war, glaube ich, so das Motiv, auch wenn dann natürlich diese Antwort sehr verunglückt war. Und dass er sich dann hinten raus emotional, weil er war sehr emotional, dann eben auch zu größeren Zusammenhängen äußert, gut, kann man ihm natürlich so auslegen wie du und sagen, okay, vorher nicht, nachher schon, ist ein bisschen doof. Aber ich fand es trotzdem irgendwo authentisch, dass er sich da halt dann mal so ein bisschen auch wirklich persönlich geäußert hat.
Mhm. Ja. Aber es fehlten ja irgendwie in diesem Kader auch so wirklich in Anführungsstrichen die Lautsprecher, die man so kennt aus den letzten Jahren, die sich eben politisch positioniert haben. Hummels, Goretzka, die anderen, also das sind die beiden, die mir zuerst einfallen, die anderen sind bisher noch nicht so für mich aufgefallen mit, das sind die politischen mündigen Spieler, Fußballer, die ich mir wünsche.
Aber es gab jetzt ja auch nicht so das große Thema während des Turniers, wo man, also korrigiert mich, wo man jetzt hätte, da muss jetzt einer von den Nationalspielern aber was dazu sagen. Also interessant wäre für mich gewesen, die Situation kam natürlich durch das Deutschlandspiel, dass Kukureya dann die ganze Zeit ausgepfiffen wurde, aber wenn das jetzt in einem anderen Zusammenhang gewesen wäre, die Deutschen pfeifen irgendjemand aus, die anderen Deutschen, also die Nationalmannschaft ist noch im Turnier, dann hätte ich schon gerne jemanden gehört, der gesagt hätte, Leute, das geht gar nicht, ja, lasst mal den Scheiß. Ging natürlich in dem Zusammenhang einfach nicht, weil die Deutschen waren dann schon raus, dann gab es keine Aussagen mehr, keine Pressekonferenzen etc. pp. Aber das war für mich so das einzige Thema, wo jetzt wirklich auch im großen Kontext man irgendwie so ein Thema hatte, das halt irgendwie nicht cool war. So. Und
ja, also streng genommen hatten wir eine Europawahl mit einem Rechtsruck in ganz Europa, aber ich stimme ja auch dem zu, was ihr ja auch schon habt anklingen lassen. Es ist ja auch falsch, das sind ja erstmal Fußballspieler und es ist völlig richtig, ihr habt beide recht, Julian Nagelsmann, er ist erstmal einfach nur Trainer. Ich habe mich vielleicht auch eher über die Medienberichterstattung als über das Zitat selber aufgeregt, aber ich finde eben schon, dass es dazugehört. Und Tobi hat auch schon zweimal Luft geholt.
Ja, weil ich das nicht verstehe, ehrlich gesagt, weil diese Rede von Nagelsmann am Ende war ja auch völlig belanglos, wenn du so willst. Er hat dazu aufgefordert, dass man seinem Nachbarn bei der Hecke schneiden helfen soll und dass man, wenn man gemeinsam was macht, das waren ja alles nur Plattitüden, das war jetzt ja keine politische Rede oder habe ich da irgendwas verpasst bei den Worten, die er da am Ende gemacht hat. Hat er dann überhaupt keiner Form Stellung bezogen. Also ich werde meinem Nachbarn weiterhin nicht bei der Hecke schneiden helfen, aber es wäre, wenn ich es tue, auch kein politischer Akt.
Ja. Aber Julian Nagelsmann hat gesagt, du sollst das machen. Ja, ja, klar. Also da war keine Positionierung drin. Und das war auch ehrlich gesagt eine low-hanging fruit, weil sich hinzustellen und zu sagen, wäre es nicht toll, wenn wir wieder mehr ein Miteinander hätten und aufeinander Acht geben und dass wir nicht immer nur das Negative sehen. Ja, klar, das hätte ich dir so auch schreiben können. Aber vielleicht ist das genau das, was mich so ein bisschen so innerlich dann abgestoßen hat, dass sowas hörst du sehr, sehr häufig, ja auch von Politikerinnen und Politikern, aber halt immer nur aus der Kaste der Privilegierten. Wenn ich eine Hecke habe zum Schneiden, dann kann ich mich auch mit meinem Nachbarn unterhalten. Wenn ich aber meine Miete nicht zahlen kann und für Mindestlohn arbeite, habe ich ganz andere Probleme, als jetzt mit meinem Nachbarn die Hecke zu schneiden.
Jetzt ja, mal ganz aber jetzt interpretierst aber sehr viel da rein, was da, ja, glaube ich, nicht reingehört, finde ich. Und ich möchte da auch nochmal einmal einen Konterpunkt einfach setzen, weil ich fand es, ich finde die neue Strategie des DFB, da möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, so langweilig sie ist, finde ich nicht verkehrt. Weil natürlich der DFB eine der wenigen Institutionen ist noch, der eine lagerübergreifende Wirkung auch hat. Und gerade wenn man sich anguckt, wie die Verhältnisse in Amerika sind, was politische Spaltung angeht und auch was fehlende lagerübergreifende Sachen angeht, finde ich es da ganz gut, dass man da auch ein bisschen aus der Katar-Geschichte gelernt hat, wo man auch viele Menschen vor den Kopf gestoßen hat auf der ganzen Welt. Ihr habt das ja mit dem Beispiel Arabien, wie wir da jetzt das Standing verloren haben, nur durch die Aktion der Nationalmannschaft. Da muss man ja auch da dann ganz ehrlich sagen. Und da fand ich es dann ganz okay, dass man das so gesagt hat, wobei ich andererseits natürlich auch, ich finde es immer gut, wenn dann Spieler sich äußern, die aber auch dann eine persönliche Agenda haben. Zum Beispiel im Fall der französischen Spieler, wo man wirklich das Gefühl hat, das war ihnen ein Anliegen. Da hat niemand ihnen jetzt irgendwie das auf die Fahnen geschrieben oder sowas. Ansonsten kommt nämlich solche Geschichten raus, wie Toni Kroos dabei, Brecht und Lanz, dass sie sich zu Themen äußern, wo sie halt schlicht und ergreifend keine Ahnung von haben. Das war dann eher für mich so der Aufreger, dass dann jemand, der da in der Gated Community in Madrid wohnt und in seiner Dokumentation sagt, er hat noch nie seine Gated Community verlassen, er hat noch nie Madrid gesehen, dass der uns darüber belehren will, dass die Straßen von Madrid sicherer sind als die Straßen von Berlin, was sie, kannst du in jeder Verbrechensstatistik nachlesen, nicht sind. So, sowas kommt dann dabei raus, wenn du dann eben davor hast, dass sie sich da engagieren. Wie gesagt, wenn du dann halt persönlich betroffen bist, wie im Fall der französischen Spieler, und dann als Mbappé ganz klar sagst, ich habe Angst, Sorge davor, dann finde ich das sehr viel authentischer und sehr viel besser, als wenn da irgendwelche generischen Statements da rausgehauen werden, weil sie rausgehauen werden müssen. Weil wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, eine Fußballmannschaft wird nicht groß anders sein als die Gesellschaft. Auch da wird es halt genug Leute auch innerhalb einer Nationalmannschaft geben, die eben bestimmte politische Ränder wählen.
Ja, und das Problem ist halt, am Ende sind es halt auch einfach sehr privilegierte Menschen, die am Ende aber auch nur Fußball spielen. Also manche haben auch gar nicht den gesellschaftskritischen Horizont. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ich finde es gut, wenn sich einer wie Goretzka äußert, weil ich dem das auch zutraue, dass er sich darüber reflektiert äußern kann. Ja, anderen Spielern traue ich das nicht zu, aber das ist auch kein Problem, weil am Ende des Tages sind es halt Fußballer. Und natürlich sind sie Repräsentanten unserer Nation und unserer Nationalmannschaft, aber dann halt auf einer PK-Frage oder halt in einem, ne, Fußballkontext plötzlich mit so einer Frage konfrontiert zu werden und darauf zu antworten und dann wirklich auch was Ansprechendes, Reflektiertes wiedergeben zu können, ist manchmal auch, glaube ich, relativ viel verlangt von einem Fußballer.
Man muss da das nochmal, das hast du zu Eingang gesagt, Max, aber diese ganze Sportschau-Geschichte, das wird, müsste man eigentlich Studenten zeigen, wie man keine, wie man sowas nicht vermarktet. Weil das war unterirdisch schlecht. Das war so unterirdisch schlecht, das kann man nur nochmal unterstreichen.
Ja, also ihr habt sehr, sehr gute Punkte gesagt. Ich war da sicherlich meine Bewertung drüber. Vor allem habe ich uns jetzt viel zu viel Zeit mit diesem Thema gekostet. Es tut mir sehr leid. Wir sind ja bei den positiven Überraschungen dieses Turniers. Ich möchte mal einen Vorschlag machen und dann dürft ihr gerne reingrätschen. Denn der User Rob Chang, der hat etwas gemacht, vor dem hatte ich etwas Angst. Nämlich er hat unser Power Ranking aus der Vorschau genommen und hat dann nach der Vorrunde dahinter dann das wirkliche Abschneiden der Teams gepackt. Und wenn ich ganz ans Ende der Liste gucke, dann sehe ich da Georgien. Die haben von uns auf der Skala von 0 bis 10 2,5 Punkte im Schnitt bekommen. Und wie wir alle wissen, sind sie ins Achtelfinale eingezogen und lagen in Führung gegen Spanien, auch wenn das ein sehr deutliches Spiel pro Spanien war im Achtelfinale. Also müssen wir doch, Nele, Georgien, glaube ich, als positive Überraschung nennen. Und ja, ich weiß gar nicht, rechtfertigen dafür muss man sich jetzt, glaube ich, nicht, weil wir haben es ja auch in der Vorschau gesagt, wie schwierig es ist, diese Teams zu bewerten. Aber wie die gespielt haben, das hat Spaß gemacht.
Voll. Also ich habe tatsächlich diese 20 Minuten auch als später noch in unserem Ranking, würde ich die nochmal rausholen und erwähnen. Ich habe für mich als positive Überraschung so ein bisschen so einen Unterpunkt gemacht und gesagt, die Kleinen. So, in Anführungsstrichen, wirklich, ich habe die es jetzt nur hören, ich habe die Kleinen wirklich in Anführungsstrichen gesetzt auch, weil die Kleinen gibt's ja nicht. Also die gibt's nicht mehr, das sagen wir seit Jahren und trotzdem haben wir immer wieder solche Teams wie Georgien, Albanien, die Schweiz, die
Wolltest du gerade Kroatien?
Ich wollte Kroatien sagen. Nein, oh, ich habe gerade. Nein, stopp. Ich habe mir als positive Überraschung das 2:2 von Albanien gegen Kroatien in Hamburg aufgeschrieben, weil das war ein wirklich gutes Spiel und deswegen war ich gerade so. So, genau. Also generell die Gruppenphase hat mich überrascht und wie die Kleinen wieder in Anführungsstrichen da einfach performt haben, weil das hat Spaß gemacht, das hat Bock gemacht, das hat mich reingezogen in diese Europameisterschaft. Und gerade solche, du brauchst solche Überraschungen und solche Sachen, solche Teams, die übers Kollektiv kommen, die über nicht den Hurra-Toll-Fußball spielen, weil das hat Georgien auch nicht gemacht. Also, das war jetzt nicht der Power-Fußball immer direkt nach vorne, sondern sie haben das, was wir, glaube ich, in der Vorschau auch ganz gut auseinandergedröselt haben, sich stabil hinten hinstellen und dann Nadelstiche nach vorne setzen. Das hat Georgien sehr, sehr gut gemacht und deswegen bin ich sehr, sehr überrascht und freue mich einfach, dass unser Power-Ranking uns da hat Lügen strafen lassen.
Es war ja auch für die UEFA eine ganz gute Geschichte, dieses georgische Abschneiden. Also Georgien ist, glaube ich, so die größte Überraschung. Zusammen mit Rumänien da, wenn wir unser Power Ranking angucken, das waren die beiden Nationen, wo wir so richtig falsch lagen. Die haben wir ganz unten und sind beide weitergekommen. Aber dass diese Nations League-Fahrt, der ja einen Pfad zur Europameisterschaft eröffnet, der anderen der Nationen eigentlich nicht vorbehalten ist, gerade dieser Nations League-Fahrt C, wo dann jetzt Luxemburg, Estland, Griechenland und Georgien um diesen Platz gestritten haben und dass die Georgier auch noch weiterkommen, ist natürlich für die UEFA eine Genugtuung, weil es natürlich zeigt, dass auch diese kleinen Nationen, gerade diese kleinen Nationen, eine Europameisterschaft erweitern und auch begeistern können.
Sehr guter Punkt. Und wir haben einen Top-Torschützen. Also wir haben ja 6 Torschützenkönige bei dieser EM und Mikko Tarze ist einer von ihnen. Ihm gönne ich es mit Ivan Schranz am meisten, möchte ich fast schon sagen. Flo, du hast schon viel genickt, als die anderen jetzt gesprochen haben. Willst du noch was zu Georgien ergänzen oder gerne mit einer weiteren positiven Überraschung weitermachen?
Also Georgien fand ich einfach stark, dass du gemerkt hast, für die ist das alle das Turnier des Lebens. Also die Intensität auf dem Platz und dieses, ich laufe sogar an dem Ball, wenn er aussichtslos ist, noch mit 100% hinterher. Das war einfach mitreißend und begeistert. Das habe ich eben sonst so mit Abstrichen nur bei den Rumänen gesehen, die aber noch taktisch ein bisschen kontrollierter waren und deswegen auch ein bisschen dosierter gespielt haben aus meiner Sicht. Und bei den Türken. Bei der Türkei hat man das eben auch so gesehen, dass da war halt viel Hero Ball irgendwie dabei und diese Intensität war einfach sehr, sehr, sehr schön anzusehen. Also ich habe mir diese Georgien-Spiele wirklich sehr gerne angeguckt. Und hat mich auch gefreut, dass sie gegen Spanien in Führung gegangen sind, aber dann hat man nach 25 Minuten aber auch gesehen, das kann einfach keine 10 Minuten länger mehr gut gehen, weil die waren so festgetackert am eigenen 16er. Also da war ihm dann auch relativ schnell klar, dieses Spiel wird nicht 1-0 für Georgien ausgehen. Slowakei fand ich auch überraschend, war, glaube ich, das dritte Team, das wir im unteren Quadranten, im unteren Drittel, nicht Quadranten hatten, eher überraschend ins Achtelfinale eingezogen ist und, darf man ja auch nicht vergessen, beinahe auch noch weitergekommen wäre. Wenn ein gewisser Herr Bellingham nicht diesen Fallrückzieher ansetzt und den anbringt. Da kann ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen, was mich an der Slowakei begeistert hat. Also hat mich jetzt nicht so viel dran begeistert, aber das ist, ich glaube, das, was wir vorher gesagt haben, dass es halt eine Mannschaft ist, die nach vorne spielen will, die jetzt eben nicht irgendwie mit Fünferkette hinten rumsteht und schaut, was die anderen so machen, sondern die selber ein bisschen zocken will. Das hat sich gezeigt. Das hat sich in dem Fall auch rentiert. Wir hätten beinahe über einen Viertelfinalisten gesprochen, wenn wir über die Slowakei reden.
Ich glaube, taktisch sehr gut eingestellt und vielleicht, was so ein bisschen die Slowakei von anderen Teams positiv unterschieden hat, war die Wertschätzung von Standardsituationen bis hin zu Einwürfen, die eben durchgeskriptet sind. Da hat man wieder gesehen, meine Güte, trainiert mehr Standards, liebe andere Nationen. Aber gut, Tobi schüttelt schon so leicht den Kopf. Es ist vielleicht dann
nicht so einfach. Doch, ist ja schon richtig. Es war keine EM der Standards, muss man auch mal dazu sagen. Also gerade die großen Nationen haben viele Standards daneben geschossen und die Standardquote war auch, glaube ich, mega gering. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber so selten war die Standardquote an den Toren nicht mehr so gering wie jetzt.
Ja, aber da hat auch Portugal, glaube ich, einen großen Anteil dran, oder?
Ist es dann eine positive Überraschung, dass auch der 61. Freistoß von Cristiano Ronaldo bei einem internationalen Turnier nicht zu einem Torabschluss geführt hat?
Nein.
Aber gut, vielleicht kommen wir zu Portugal noch. Ich glaube aber nicht im Bereich.
Ich könnte mich so aufregen über diese eine Situation, wo der da wirklich rechts am Strafraum, und das gab es so oft bei dieser EM, ja, wirklich, dass der Ball halt einfach klar auf der linken oder auf der rechten Seite schon schießbar liegt, aber dann brauche ich halt verdammt nochmal einen Linksfuß oder einen Rechtsfuß. Und der Ball liegt bei Portugal auf der klarsten Linksfuß Position ever und er drischt ihn mit rechts direkt in die Mauer aufs Tor irgendwo hin, wo ich halt einfach, also how? Ja? Da muss es doch irgendjemanden in diesem Konstrukt Portugal geben, der auch einem Cristiano Ronaldo sagen kann, Burschi, von da du nicht. Ja, von da Linksfuß. Danke, ciao.
Offenbar gibt es diese Person nicht. Ich durfte das Achtelfinale Portugal gegen Slowenien im Stadion sehen, das war dieses 0-0 mit dem verschossenen Strafstoß noch von Cristiano Ronaldo und dann den drei gehaltenen Elfmetern von Diogo Costa im Elfmeterschießen und ich kann sagen, also auch die portugiesischen Sportjournalisten, gendern muss ich an der Stelle nicht, die sehen das auch nicht so, die haben alle ihr Handy gezückt, wenn der auch beim achten Freistoß, den er geschossen hat. Ich dachte mir, warum? Also macht ihr eine Fail-Compilation? Oder? Aber wahrscheinlich wollten sie den historischen Moment, wenn mal ein Schuss dann aufs Tor oder sogar ins Tor geht, dann festhalten. Er hat ja schon mal nach Freistößen getroffen, so ist es ja nicht, aber im Nationalteam nicht. Aber wir waren ja eigentlich bei positiven Dingen. Wen wollen wir denn da noch hervorheben? Nele, hast du noch jemanden auf deinem Zettel?
Ja, also Albanien, ich wollte nicht alles vorheben, aber das Spiel Albanien gegen Kroatien in Hamburg. Das war für mich eigentlich so ein okay, Hamburg hat eigentlich richtige Scheißspiele abbekommen Gefühl vorher und das Spiel hat mich auch irgendwie ein bisschen gepackt und ich fand, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Fans in und um Hamburg herum zu sehen, war richtig cool, hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr laut teilweise und aber das war schön. Das war einfach ein Gruppenphasenspiel, wie das würde ich mir am liebsten stempeln und so hätte ich für den weiteren Verlauf dieses Turniers auch gerne noch weiter gehabt, solche Spiele zu haben. Wo sich zwei Teams auf Augenhöhe begegnen, die eigentlich nicht auf Augenhöhe sind mit Albanien und Kroatien, und wo der Kleine den Großen in Anführungsstrichen ein bisschen ärgern kann. Und wo sich am Ende ein Team dann auch vielleicht durch einen Lucky Punch durchsetzt, ist in dem Fall jetzt nicht passiert, weil 2-2 ausgegangen, aber dieses Spiel war für mich so ein bisschen das EM-Gruppenphasenspiel.
Mhm. Jetzt überlege ich gerade, ob das Spiel war, bei dem Tobi war. Nee, du warst bei Tschechien gegen irgendjemand.
Ich war bei Tschechien gegen Georgien und bei Niederlande gegen Polen hier in Hamburg.
Hast natürlich alles falsch gemacht, ausnahmsweise mal. Hast du ausgerechnet diesen Klassiker der Fußballgeschichte verpasst. Aber kann man daraus war irgendwas ablesen, Tobi, dass eben so Teams wie eben auch Albanien zumindest auf Augenhöhe in Spielphasen waren? Oder überhöhen wir da jetzt? Ist das auch wieder Verklärung?
Nö, aber das hast du ja bei vielen kleinen Nationen tatsächlich gehabt. Guck dir die Gruppe E an, wo dann Belgien sich da überhaupt nicht durchsetzen konnte, sondern am Ende ja in dieser 4-4-4-4-Gruppe sogar noch Zweiter wurde. Georgien gegen eine B-Mannschaft von Portugal. Es ist halt schwer, weil natürlich auch alle kleinen Nationen eine gewisse Form von verteidigen können. Und bei dieser EM war das so eine Form von, wir laufen einmal kurz hoch an, ziehen uns dann aber weit zurück. Also so ein Angriffs-Abwehr-Pressing-Ding und gerade dadurch, dass viele Teams auch sehr mannorientiert gespielt haben und sehr wenige Teams Lösungen gegen das Mannorientierte hatten, war es dann sehr schwer teilweise für die großen Nationen, auch gegen die kleinen Teams. Haben wir ja gerade schon genannt. Slowakei hat ja mit einer Mischung aus hohem und tiefem Pressing England geärgert. Slowenien hat sich sehr gut eingeigelt gegen Portugal, haben ja Portugal auch ins Elfmeterschießen gezwungen, hatten ja auch gegen England kein Gegentor kassiert. Also da gab es schon so ein paar kleine Nationen, die das gemacht haben. Ist jetzt ja auch nichts Spektakuläres. Ist ja auch so ein bisschen das, was wir vorher gesagt haben. Vielleicht haben sie noch ein bisschen offensiver gespielt, die Kleinen, als wir das vorher gesagt haben. Aber dass die auch da mithalten können, dass auch die großen Nationen das Thema packen, ist ja jetzt auch keine neue Nachricht im Fußball. Da hast du ja bei jeder EM, WM Beispiele und am Ende setzen sich dann trotzdem die Favoriten durch, weil sie eben die individuell höhere Klasse haben.
Ja, und gleichzeitig, glaube ich, ist noch ein Faktor mit dazugekommen, was zumindest die Gruppenphase betrifft. Du hattest zum einen sehr interessante Spielverläufe. Es war die EM mit den meisten Toren in der Anfangsphase der Spiele und mit den meisten Toren ab der 90. Minute. Und da waren eben oft die Außenseiter mit dabei. Also alleine das erste Tor von Albanien gegen Italien nach 15 Sekunden war da natürlich zu nennen. Und der zweite Faktor, den wir vor allem in der Gruppenphase gesehen haben, waren diese irren Weitschusstore. Und das waren eben auch oft von entsprechenden Teams. Also Rumänien, die ja auch definitiv eine positive Überraschung waren. Ich meine, die sind als Gruppensieger rausgekommen aus ihrer Gruppe. Das hätten wir so, glaube ich, also, oder ich weiß, wir haben es so nicht getippt vor der EM. Da war ja eben auch das 1:0 gegen die Ukraine, zum Beispiel Stanciu mit diesem wunderbaren Schuss. Und dann kommt auch noch der junge Hadji. Und ein bisschen hat man tatsächlich die Vibes von früher, auch wenn es nicht komplett natürlich sein Vater ist. Also ich glaube, das kam noch mit dazu, dass die Art und Weise, wie diese vermeintlich unterlegenen Teams ihre Tore erzielt haben, dann auch oft eine spektakuläre war und sehr gut anzusehen war. Und dann haben wir aber natürlich auch noch, Flo, du darfst gerne mal weitermachen, die positiven Überraschungen von Teams, die jetzt aber nicht auf dem Papier zu den Kleinen gehören. Ich würde dir einfach mal die Schweiz zum Beispiel vorwerfen. Da waren wir ja auch in der Bewertung zurückhaltend, aufgrund auch der Leistung in der EM-Quali, und man hat aber in der Schweiz wunderbar gesehen, ja gut, manchmal kann man aber halt auch wirklich nicht ableiten aus der Qualifikation, wie jemand beim Turnier spielt, weil das war ja Nacht zu Tag.
Vor allem Murat Yakin geht halt als krass starker Gewinner aus dieser EM eben raus, weil vorher der sehr viel Gegenwind hatte, sehr viel Kritik hatte und es aber irgendwo ja auch klar war, dass die Schweiz schwer zu schlagen ist. Also die war jetzt keine Mannschaft, die haben vorher so ein bisschen so ja und nein so argumentiert. Aber wenn man auf die Ergebnisse geguckt hat, war jetzt nicht viel Glänzendes dabei, aber halt auch keine Niederlagen. Und das hat sich halt bei der EM dann auch bestätigt, wo sie dann eben auch mehr oder weniger ohne geschlagen worden zu sein, 90 Minuten dann rausgegangen sind. Und was ich an der Schweiz, was ich als Negativpunkt für vielen anderen ankreide, ist, dass halt die meisten sind mit dem Plan A irgendwie was zu verändern im Vergleich zu vorher ins Turnier gegangen. Deswegen waren auch die ersten zwei Spiele meistens so ein bisschen interessanter, fand ich, weil etwas überraschendes Element irgendwie reinkam. Und dann nach dem zweiten Spiel, nach dem dritten Spiel hatten die Gegner das halt alles gescoutet und haben sich halt darauf eingestellt und dann wurden halt auch die Spiele ein bisschen platter. Und bei der Schweiz hatte ich schon das Gefühl, dass sie sich für jedes Spiel irgendwie ein bisschen was anderes überlegt hatten. Ein bisschen was anderes. Ja, sie haben jetzt taktisch nicht irgendwie groß umgestellt, Viererkette, Dreierkette, blablabla. Aber wenn man allein in den Doyen nimmt, wo der gespielt hat, ja, mal vorne, mal in der Reihe, mal in der Reihe, hatte ich schon das Gefühl, dass mich das irgendwie, es hat mich irgendwie abgeholt. Also, die haben einfach die Schweizer ein erfrischendes Element in dieses Turnier gebracht. Und gerade wie sie Italien abgefieselt haben im Achtelfinale, wo halt Italien wirklich überhaupt keinen Auftrag hatte in dem Spiel. Also gar keinen. Die Schweiz hat das halt einfach klar dominiert und gewonnen. Das war schon irgendwie cool. Doch, auf jeden Fall insofern eine Überraschung. Und Deutschland hat ja auch beinahe verloren. Also wenn da dieser letzte Ball nicht kommt und Füllkrug, was er wahrscheinlich jetzt im Nachhinein vielleicht auch, ja gut, er vielleicht schon, weil wieder ein Länderspieltor, aber wenn das nicht macht, sind wir in dem anderen Turnierbaum. Wäre eine andere Geschichte gewesen, hätten wir gegen Italien und gegen England gespielt, statt gegen Dänemark und Spanien. Aber Schweiz, 5 von 5 Sternen von mir gerne wieder.
Nele Trubi, wollt ihr da noch was draufsetzen?
Nee, ich glaube, es ist zu der Schweiz ist fast alles, also ist schon alles gesagt.
Wir haben sie ja auch ausführlich hier besprochen. Tobi haben wir gerade verloren, aber vielleicht, da ist er wieder. Tobi ist wieder zurückgekehrt. Magst du noch was ergänzen zur Schweiz? Ansonsten würde ich Österreich so als nächsten positiven Kandidaten vorschlagen, beziehungsweise Tobi, du nickst schon so ein bisschen relativierend mit dem Kopf. Die Österreicher sind ein schwieriger Fall. Vor dem Turnier haben wir sie sehr positiv bewertet, haben aufgrund von vielen Verletzungen, sie waren das siebtbeste Team in unserem Ranking, beziehungsweise auf Platz 7 im Ranking, so ist es korrekt. Wir hatten zwei Doppelplatzierungen. Die Österreicher gehen als Gruppensieger aus der Gruppe mit Frankreich, der Niederlande und den Polen raus. Das war definitiv eine positive Überraschung, aber dann verliert man auch dieses Achtelfinale gegen die Türkei und das, was man sich schon so zusammenreiben konnte, dass es vielleicht sogar richtig weit gehen könnte für Österreich im Turnier. Diese Gedankenspiele sind schon nach dem ersten K.O.-Rundenspiel vorbei. Also ist es jetzt noch eine positive Überraschung Österreich oder?
Ja, es ist natürlich dann wieder so eine Wortklauberei, weil wir uns dann an diesem Wort Überraschung aufhängen. Weil wenn wir gucken, wir haben sie mit 6,75 vor dem Turnier bewertet, Niederlande haben wir mit 7 bewertet, also beide in etwa auf einem Niveau, dass dann Österreich auch mal die Niederlande besiegen kann. In einem engen Spiel hatten wir eigentlich auch eingepreist. Und dass sie Gruppensieger geworden sind, lag ja auch an der Blödheit von Frankreich, sagen wir, wie es ist, die es nicht geschafft haben, dann Polen am Ende zu besiegen. Und dann reden wir halt über ein Spiel und das sind dann halt leider diese Nuancen, weswegen ich mich ja immer bei so Turnieren mit Enttäuschung und Überraschung schwer tue, weil es halt am Ende Nuancen sind. Und eigentlich, was ich Österreich vorwerfen kann, ist, dass sie zwei Standards nicht ordentlich verteidigt haben und dass sie selbst ihre Chancen nicht gemacht haben. In, ich würde sagen, 7 oder 8 von 10 Fällen geht dieses Spiel halt pro Österreich aus gegen die Türkei. Und dann reden wir halt darüber Viertelfinale und vielleicht Halbfinale. Dann reden wir ganz anders über das Turnier, als wir es jetzt tun. Also das ist immer so ein bisschen ergebnisgeprägt. Aber ich finde, sie haben allein mit der Art, wie sie gespielt haben, ja was reingebracht. Also sie haben ja allein mit der Art, wie sie den Gegner früh angelaufen sind, wie sie auch gegen diese großen Gegner sich nicht versteckt haben, eine Facette in diese EM gebracht, die ohne sie gefehlt hätte, die es auch nicht so häufig gab in dieser Form. Und sie haben auch mit Ball durchaus zu überzeugen gewusst. Deswegen würde ich halt sagen, überrascht haben sie nicht, aber es war schon eine sehr interessante und schöne Facette, die sie in dieses Turnier reingebracht haben.
Da habe ich die anderen schon nicken sehen. Offenbar gibt es da Zustimmung. Wollt ihr noch was zu Österreich sagen? Oder wir müssen definitiv über die Türkei noch sprechen. Die Türkei, die bis ins Viertelfinale gekommen ist, eben ja durch diesen Sieg gegen Österreich und dann Viertelfinale gegen die Niederlande verloren und deshalb, nur deshalb, nicht ins Halbfinale eingezogen. Flo, magst du mal loslegen? Du hast vorhin schon 2, 3 Worte zur Türkei verloren. Das war sehr, sehr viel Einsatz. Das war das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Aber auch hier muss man ja sagen, auch die Taktik hat überzeugt. Und auch hier fand ich, gab es auch schon unterschiedliche Ansätze in den Spielen.
Ja, vor allem, also wenn ich Jakin positiv hervorhebe, muss man natürlich auch Montella hervorheben, der sich aber auch im Verlauf des Turniers wieder rehabilitiert hat, weil er, glaube ich, schon im zweiten Spiel war das, glaube ich, lass mich mal kurz im Gedächtnis kramen, helft mir kurz, eher überrascht. Also das erste haben sie gegen Georgien 3-1 gewonnen, richtig? Dann haben sie gegen Portugal, genau, dann war das mit diesem Eigentor und so, wo genau. Aber dann Güler nicht gespielt hat und Yildiz nicht gespielt hat. Naja, anyway, da gab es ja relativ viel Kritik auf jeden Fall seiner Aufstellung gegenüber, aber dann hat das doch ganz gut hingebogen. Und beeindruckend fand ich einfach, wie, also sie sind ja schon ohne ihre Top-Innenverteidiger in das Turnier gegangen. Und dann ist halt nochmal einer ausgefallen und dann ist nochmal einer gesperrt worden. Und das war dann wahrscheinlich einer zu viel, aber also sie sind wirklich gegen viele Widerstände da angetreten und haben sich sehr lange sehr wacker geschlagen und echt gut behauptet und waren auf jeden Fall eine Bereicherung für das Turnier. Wenn man jetzt mal diese unsägliche Wolfsgruß-Geschichte dann hinten raus außer Acht lässt.
Ja, Nele, Tobi, wollt ihr was ergänzen?
Ich tue mich halt immer schwer mit der Türkei so ein bisschen. Ich habe auch jetzt schon so ein bisschen den Ruf des Türken-Haters bekommen, jetzt rein aus sportlicher Sicht gesehen. Das Wolfsgruß-Thema machen wir wahrscheinlich gleich auf. Aber rein sportlich gesehen, fand ich, haben die Türken ein gutes Turnier gespielt, aber nicht so überragendes, wie es manchmal getan wird. Was man ihnen positiv zugutehalten muss, ist, dass sie in jedem Spiel sich gesteigert haben, dass sie halt im Verlauf des Turniers besser wurden, fand ich. Also die Gruppenphase war noch nicht derart überzeugend, sondern da haben sie häufig Probleme gehabt, wenn der Gegner dann mal ins Spielen kam, haben häufig auch nicht gut gestanden defensiv. Das war dann in der K.O.-Phase besser. Gegen Österreich musst du halt sagen, kannst du halt ausscheiden mit der Leistung, die du gezeigt hast. Und gegen die Niederlande fand ich dann, wiederum kannst du auch mit der Leistung, die du gezeigt hast, weiterkommen. Also da siehst du wieder diese Nuancen, die bei so einem Turnier dann nachher darüber entscheiden, ob es ein gutes oder ein schlechtes Turnier war. Das hätte halt auch eventuell, wenn du schon Pech hast gegen Tschechien, wo du dich gegen 10 Mann wirklich sehr, sehr schlecht angestellt hast und das Spiel lange offen geblieben ist, ob was nicht hätte offen bleiben müssen. Da kannst du schon in der Vorrunde rausfliegen. Genauso gut kannst du aber auch gegen Niederlande das Halbfinale erreichen und dann dich da einen Kampf gegen die Engländer stellen. Also dementsprechend fällt mir das da so ein bisschen schwer, die sportliche Bewertung der Türkei. Das ist so ein absoluter Grenzfall, was so Turnier angeht. Fand aber gut, dass sie eine Facette reingebracht haben, die halt sich von diesem europäisch durchgeplanten Fußball ein bisschen unterschieden hat. Aber da war schon sehr viel Leidenschaft. Da waren auch sehr viele Sachen dabei, die du eigentlich nicht mehr machst. Also meine Lieblingsdinger waren immer in den K.O.-Phasen. 60. Minute, sie liegen vorne, sie müssen eigentlich auf Zeit spielen und sie führen den Freistoß völlig überhastet aus. 2 Sekunden später ist er weg. Das ist halt ja, eigentlich blöd, aber es ist ja auch schön, sowas auch mal zu sehen, diese Art von Leidenschaft, die sie da in so ein Turnier mit reinbringen und auch diese Unperfektheit. Weil der Grabe selbst halt so Slowenien, Slowakei, die spielen ja einen so taktisch perfekten Fußball, der aber auch dann wieder so eine gewissermaßen was Choreografiertes hat und der auch nicht sehr landestypisch ist. Und das ist ja so ein Thema, was ja Bielsa bei der Copa America aufgemacht hat, dass natürlich so eine Uniformität in diesen Fußball eingekehrt ist, die du gerade auf einer europäischen Ebene total siehst. Und da ist es halt wichtig, dass dann auch so Teams wie Georgien und Türkei reinkommen, die halt bestimmte Dinge nicht uniform perfekt machen, aber dann eben über andere Bereiche des Fußballs das ausgleichen können.
Ich finde, das fasst sehr schön zusammen und eben genau dieser Grenzfall Türkei eben, wo wir dann anhand von Nuancen dann über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Das ist für mich auch die perfekte Überleitung zu den Niederlanden, denn wir haben hier einen Halbfinalteilnehmer, der aber auch im Halbfinale ausgecoacht wurde von Gareth Southgate. Ich wiederhole nochmal, sie wurden ausgecoacht von Gareth Southgate im Halbfinale. Nele, was machen wir jetzt mit den Niederlanden? Also ist das jetzt dann positiv, negativ oder sind wir hier genau zwischen unseren Segmenten?
Ich würde sagen pari pari. Also Niederlande ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, um von den Positiven zu den Negativen überzuleiten. Aber die gehören auf jeden Fall nicht in die Negativkategorie, weil die standen halt in einem Halbfinale. So. Warum? Also die Niederlande hat auf so vielen Leveln eigentlich Spaß gemacht. Und ich sage eigentlich, weil du hast es eben schon gesagt, wenn man sich von England in einem Halbfinale auscoachen lässt, dann hat man es auch einfach nicht verdient, in der Positiv-Überraschungskategorie zu landen, beziehungsweise irgendwie in Richtung negativ rüber zu kippen, ist dann auch wirklich nur fair, weil es war kein tolles Spiel, was Niederlande vorher schon gezeigt hatte. Also wir hatten diese 2-3 Niederlage gegen Österreich in der Gruppenphase, die mir irgendwie so krass im Gedächtnis geblieben ist, weil es auch, obwohl sie verloren haben, es trotzdem ein sehr gutes Spiel von den Niederlanden war. So, und so eine Leistung hätte ich mir eigentlich gerade auch in einem Halbfinale auch gewünscht, wenn man ehrlich ist, aber ja, kam halt irgendwie England mit einer Spielidee, also beziehungsweise mit einem Gameplan. Ich traue mich das gar nicht, das so laut zu sagen.
Mit einer offensiven Spielidee.
Aber ja, naja.
Ja, und halt keine Anpassungsfähigkeit. Ich meine, man muss natürlich sagen, haben wir damals in der Sendung ja auch genauer besprochen, wenn Memphis Depay da ausfällt, das ist natürlich dann auch vielleicht gerade auf die Offensive gesehen der eine Ausfall, der es schwierig macht, wenn du gerade vorher dein System so ein bisschen an ihm orientiert hast und Wout Weghorst deswegen mutmaßlich nie von Beginn an gespielt hat. Und wir hatten natürlich eine klare Unterscheidung, Fans versus Team. Fans absolut positive, ja auch nicht Überraschung, aber es war sehr schön zu sehen, sie haben wieder geliefert, die niederländischen Fans, und auf der anderen Seite eben das Team. Flo, was denkst du über die Niederlage und über Ronald Koeman? Die tun sich auch selbst schwer, das zu bewerten, nach dem, was ich so in niederländischen Medien mitbekommen habe.
Also, ich habe mir kein Holland-Spiel gerne angeguckt, muss ich sagen. Also,
gar keines.
Ich hatte da, nein, also die Spiele an sich schon, dann wie sie gelaufen sind gegen Holland, gegen Österreich vor allem auch und so. Aber ich bin mit dieser Mannschaft, also gerade mit Holland, wenn ich jetzt nur auf die Mannschaft gucke, einfach nicht warm geworden. Und ich finde halt eine holländische Mannschaft, die es nicht auf die Kette kriegt, ein 4-3-3 zu spielen, ist für mich so schon ein Fail einfach. Also, es ist so, ich bin einfach auch so ein, ich bin selber ein großer Fan einfach vom 4-3-3 perfekt ausgeführt und ich mag einfach dieses urholländische System. Klar, wir sind jetzt irgendwie 50 Jahre danach, es muss sich weiterentwickeln, es muss irgendwie weitergehen, weil andere haben da auch irgendwie ihre Pläne dafür oder dagegen, besser gesagt. Und ich verstehe ich alles. Aber wenn ich als holländische Nationalmannschaft kein 4-3-3 spielen kann, dann bin ich irgendwie doof. Also, so. Und dann hast du halt immer so dieses, ja, aber wenn sie dann doch, eigentlich müssten sie ja doch mit Dreierkette spielen, wenn sie das schon nicht können. Und dann spielen sie es aber auch nicht. Und lassen dann so eine Waffe wie ein Frimpong halt einfach irgendwie komplett außen vor, der halt einfach die Bundesliga aufgemischt hat dieses Jahr. Und lassen diesen Depay da vorne rumhampern, der wirklich viele sehr, sehr schlechte Spiele gezeigt hat aus meiner Sicht. Ich wollte nicht, dass England ins Finale kommt und habe mir dann dieses Halbfinale angeguckt und war dann doch froh, als der Ball dann irgendwie in der 91. drin war und man sich nicht noch eine Verlängerung irgendwie reinziehen musste und dann England halt das gemacht hatte. Und irgendwie, das ist so dieses leicht unbehagliche Gefühl, das ich mit dieser niederländischen Nationalmannschaft hatte und eben auch dieser Koeman-Pragmatismus. Ich finde, dass er ja in dem Spiel mit der Einwechslung von Fährmann, glaube ich, in der ersten Halbzeit für Depay, hat er ja eigentlich die richtige, also Holland hatte danach mehr Ball und ist nicht mehr so ins Schwimmen geraten. Und da hat er eigentlich ja schon die richtige Anpassung vorgenommen gegen das, was England da präsentiert hat, die ersten 35 Minuten. Aber es war halt alles so wahnsinnig pragmatisch und so wenig ideologisch. Und ich will halt von einem Holländer, von der holländischen Mannschaft, erwarte ich eigentlich, dass sie Fußball, einen ideologischen Fußball irgendwie spielen. So, aber das ist nur mein persönliches so. Und dann lieber halt raus mit, aber wir hatten wenigstens eine Idee und wir haben wenigstens für die Freiheit des Fußballs gekämpft. So. Und nicht, ja, schau mal, so ein bisschen so. Ja, weiß ich nicht. Aber am Ende fand ich es halt einen schönen Treppenwitz, dass der Watkins dann so ein Van Basten-Tor im Halbfinale schießt. Also ich fand das irgendwie so ein bisschen eine Analogie zu dem Van Basten-Tor gegen Deutschland im Halbfinale 88. Dass dann Koeman im Halbfinale rausgeht durch ein Gegentor kurz vor Schluss, das so Van Basten-artig war, das hat mich irgendwie gut abgeholt.
Tobi, willst du noch was ergänzen zu den Niederlanden oder sollen wir weitermachen mit?
Das Problem bei diesem Turnier allgemein ist, dass die Engländer unter Gareth Southgate so sehr in diesem Fokus waren, was schlechten Fußball angeht, also was fehlende Ausnutzung der individuellen Qualität angeht, dass andere Teams da sehr leicht vom Haken gelassen wurden. Und ich finde, da zählen die Niederländer mit dazu auf jeden Fall, weil die Niederländer, das hat aber auch Flo gerade erklärt, die haben nicht ihr Potenzial ausgenutzt. Da zählt genauso Frankreich dazu, weil halt alles sich so auf England eingeschossen hat und wie schlecht England doch ist und wie viel besser England eigentlich spielen müsste, dass da wirklich andere Nationen so ein bisschen so, ja, wir spielen hier unseren Mist, aber wir irgendwie werden wir nicht kritisiert. Und das ist bei Ronald Koeman halt total der Fall gewesen.
Okay, das sind die Niederlande, aber dann lass bitte gleich mit Frankreich weitermachen, denn auf dem Papier haben wir hier einen Halbfinalteilnehmer, in der Realität hatten wir aber im Halbfinale das erste eigene Tor aus dem laufenden Spiel heraus, das nicht also ein Eigentor war oder durch Elfmeter oder anders zustande kam. Ich muss da natürlich, dass ich enttäuscht bin, ist klar, ich hatte Frankreich 10 Punkte gegeben, die Höchstwertung, aber insgesamt war Frankreich auch von uns allen das am besten bewertete Team. Also Tobi, wenn du magst und kannst, sag doch gerne gleich mal ein paar Worte zu Frankreich und zu der Art und Weise, wie die zwar ins Halbfinale gekommen sind, aber doch trotzdem enttäuscht haben, was ja irgendwie eigentlich bizarr klingt.
Ja, das klingt bizarr, aber es muss ja nicht sein, weil wir haben ja schon, das muss man immer wieder tausendmal sagen, so ein Turnier ist nicht fair, da geht es darum, welchen Gegner du spielst, da geht es darum, wie der Turnierverlauf ist und so weiter. Und Frankreich hat sich auch dieses Halbfinale aus, muss man ehrlich sagen, selbst zuzuschreiben, weil im Gegensatz zu Deutschland, die hätten verlieren müssen, um in den anderen Pfad zu kommen, hätten sie nur gewinnen müssen, um in den anderen Pfad zu kommen. Aber Frankreich hat einfach einen sehr defensiven Stiefel gespielt. Also sie haben nochmal im Vergleich zu den vergangenen Turnieren einen Mittelfeldspieler mehr reingepackt, der defensive Aufgaben hat. Sie haben meistens mit Rabiot, Tchouaméni und Kanté gespielt, wobei Kanté noch der offensivste Mittelfeldspieler war. Der hat bei den letzten Turnieren noch die tiefste Rolle im Mittelfeld übernommen und jetzt war er derjenige, der nach vorne antreiben sollte. Und da hat man schon gemerkt, in welche Richtung diese Reise einfach geht bei den Franzosen. Und das war nur noch Schadensvermeidung ab K.O.-Phase. Aber gleichzeitig haben sie individuell in der Defensive so ein hohes Niveau gehabt mit Saliba, mit Upamecano, mit Koundé, mit den Männern davor, dass sie sich das größtenteils leisten konnten, weil weder Belgien noch Portugal haben sich einen riesen Strauß an Chancen herausgespielt. Und am Ende des Tages ist es aber auch für den Fußball, um jetzt mal hier so ein bisschen staatstragend zu werden, gut, dass sich diese Idee nicht durchsetzt, dass du einfach nur möglichst wenige Tore kassieren willst und dann kommst du da, kannst du dir damit ein Finale buchen. Da hat dann Spanien ihm zum Glück die Grenzen aufgezeigt, diese Art Fußball zu spielen, weil das war halt schon eine ganz klare strategische Entscheidung von Deschamps, da nochmal defensiver zu spielen, als sie das schon bei den letzten Turnieren getan haben. Und man muss mittlerweile auch sagen, so erfolgreich ist diese Ära Deschamps mittlerweile gar nicht mehr. Wenn du dir guckst, was für einen Kader die haben, haben sie jetzt einen Titel da rausgeholt. Kann man ja auch mal jetzt anfangen zu debattieren, ob sie nicht mit einem spanischen Stil vielleicht 2, 3 mehr Titel rausgeholt hätten aus diesen Jahren, wo sie also eigentlich seit 2016 die individuell stärkste Mannschaft auf der Welt stellen. Jetzt, England kommt so langsam ran, aber eigentlich müssten sie um jeden Titel mitspielen.
Ja, interessanter Punkt. Ich weiß nicht, Nele, ob du noch was ergänzen möchtest. Ansonsten könnten wir auch über Belgien weitersprechen.
Nee, also ich habe tatsächlich Frankreich auch als die, also sowieso negative Überraschung, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Hatten wir aber auch schon so ein bisschen vorhergesagt, wenn man ehrlich ist, wenn man sich das mal so im Rückblick dann nochmal anguckt. Mhm. Aber was sie haben es dieses Mal tatsächlich selbst geschafft, selbst mich nicht richtig zu begeistern, außer dieses Viertelfinale, also das Elfmeterschießen. Das Viertelfinale war scheiße gegen Portugal, aber das Elfmeterschießen fand ich cool. Das hat mich wieder ein bisschen mit meiner Equipe so ein bisschen versöhnt.
Du bist aber leicht zu begeistern.
Na, ja.
Durch
ein Elfmeterschießen. Nein, aber ich bin einfach ein Zacker für Frankreich und das ist okay. Und man kann geilen defensiven Fußball spielen und es schön machen. Man kann auch oder einfach Deschamps-Fußball der letzten 5 Jahre spielen. So, und ich bin wirklich gespannt, was dann jetzt in Richtung Olympische Spiele und da fällt schon gleich was runter. ich bin wirklich gespannt, was dann da jetzt noch so passiert in Richtung Olympische Spiele und die nächsten Turniere, was da dann von Frankreich kommt, weil auch der Druck wird jetzt noch höher sein. So, also der war sowieso schon hoch, aber jetzt ist wirklich, ich glaube, die französische Kacke schon richtig am Dampfen und Deschamps muss da jetzt mal wirklich entweder zurücktreten oder was tun und das ist eine Situation, die er kennt, weil das war vor dem Turnier auch schon so.
Ja. Guter Punkt eigentlich.
Ich fand halt, ihn ist halt dieser Plan, wir versuchen so wenig Gegentore wie möglich zu kriegen und vorne hilft dann der liebe Gott, aka Kylian Mbappé, ist ihn halt leider mit diesem Nasenbeinbruch schön auf den Scheiterhaufen geflogen, weil Mbappé natürlich mit dieser Verletzung und dann mit der Maske, man hat das ja auch wirklich im Spiel gesehen, wie oft er da halt auch wirklich, ich habe halt nicht das Periphere sehen und ich bin halt einfach nicht fit, wenn ich nicht atmen kann und nichts sehe. Und dann wird halt auch ein Kylian Mbappé sehr menschlich auf dem Fußballplatz und schießt halt nicht 5 Tore, wie er halt sonst gemacht hat bei allen anderen großen Turnieren. Und dann war der Plan halt dann plötzlich relativ dünn. Griezmann war auch so ein Spieler, wo er nie Deschamps diesmal einfach, das finde ich halt Wahnsinn, weil die spielen irgendwie, also der spielt seit 10 Jahren unter Deschamps in dem Team und plötzlich weiß der Trainer nicht mehr, wo er den da eigentlich auf dem Platz am besten einsetzen will. Am Ende hat er dann rausgenommen und dann sind sie rausgeflogen. Also aus der Startelf. Und ja, also ihr habt viel gesagt, es war auch gut, dass sie am Ende eben nicht weitergekommen sind. Und Tobi, ich wollte nur noch anfügen, wenn wir bei den besten Teams der Welt sind, dann müssen wir, glaube ich, noch Argentinien mit reinnehmen, die jetzt halt einfach mal 2-mal in Folge die Copa, dazwischen die WM und auch das Finalissima gegen Italien gewonnen haben. Also die schweben gerade auf der größten Erfolgswelle, auch wenn ich sie jetzt vom Spielerischen jetzt nicht unbedingt für talentierter halte als England oder Frankreich.
Das wird nur kurz klargestellt, es ging mir nicht darum, dass sie die Besten sind, sondern dass sie eigentlich mit den Spielern, die sie haben, die Besten sein müssen. Und ich glaube schon, dass die Spieler von Frankreich noch mal besser sind, wenn du jetzt sie rein auf Papierform nimmst, als die Spieler von Argentinien.
Definitiv.
Und dennoch hat Argentinien eine Dynastie jetzt begründet. Und wenn ihr euch dafür interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich ganz fantastische Nachrichten, denn da ist in der Nacht auf Dienstag eine Folge zu erschienen, hier im Rasenfunk, in genau diesem Feed hier, Rasenfunk Nationalteams. Da haben wir einen Rückblick auf die Copa America aufgenommen, beziehungsweise Johannes Skiba hat ihn aufgenommen mit seinen Gästen. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir bei Enttäuschung sind, dann müssen wir auch über Belgien sprechen. Belgien geht aus dieser Gruppe als Gruppenzweiter raus mit 2 geschossenen und 1 kassierten Tor. Es war diese berühmte Gruppe E, in der alle 4 Teams 4 Punkte hatten am Ende und die Ukraine dann aus ihrer Sicht sehr tragisch nicht in die K.O.-Phase eingezogen ist, obwohl man besser gewesen wäre als die sonstigen Gruppendritten, die es da zum Teil geschafft haben. Und dann geht Flo Belgien gegen Frankreich raus, völlig überraschend, ohne ein Tor zu erzielt haben. Und auch Romelu Lukaku, der wirklich aber alles dafür getan hat, ein Tor zu erzielen, der auch seine persönliche Geschichte mit dem Video Assistant Referee hatte, der dann so ein bisschen sinnbildlich steht für das Unvermögen Belgiens. Da war die Kritik sehr laut und gleichzeitig hatten die Belgier aber selber immer ganz viele Gründe, warum es nicht geklappt hat. Also zum Beispiel im letzten Spiel gegen die Ukraine, wo man 0-0 gespielt hat im Gruppenspiel, da war es, weil man so spät im Stadion angekommen ist und trotz Polizeieskorte der Bus an jeder roten Ampel gehalten hat. Das hat Domenico Tedesco sehr geärgert. Wie würdest du denn diese Anfahrt mit einpreisen? Nee, Quatsch. Aber was würdest du sagen zum belgischen Turnier?
Die haben es verkackt. Die haben es wirklich verkackt. Und das ist halt so bitter, darüber zu reden, weil sie hätten gegen Frankreich ja auch gewinnen können. Also das war ein Spiel, die Franzosen waren am Ende leicht überlegen und auch vom leicht Chancenplus und verdient, aber halt Tor sehr spät. De Bruyne hat, glaube ich, 5 Minuten vorher einen relativ freien Schuss aus 20 Metern. Den hat man ihnen schon reinmachen sehen. Und wenn Belgien da 1-0 in Führung geht, dann gewinnen sie das vielleicht sogar. Und dann öffnet sich irgendwie auch das Turnier für so eine belgische Mannschaft dann vielleicht, ja. Aber bei Belgien war ja bei den letzten Turnieren immer halt diese Nebenkriegsschauplätze so ein bisschen das Problem, so die internen Querelen. Man hatte gedacht, die sind jetzt vielleicht weg, dadurch, dass Courtois nicht dabei war und Batshuayi nicht dabei war und man so ein bisschen geschaut hat, dass halt das so die Animositäten im Team nicht so groß sind. Und trotzdem haben sie viel Lamenti gehabt. Und trotzdem war irgendwie das blöd. Und die Spieler haben sich mit Journalisten angelegt und haben die irgendwie stehen lassen. Oder dann diese Anfahrtsgeschichte. Und es wurde halt viel außerhalb des Platzes irgendwie gelabert. Und auf dem Platz wurde halt sehr, sehr wenig gezeigt. Und das fand ich halt auch, ja, nicht gut. Ich fand auch, das ist taktisch sehr bieder. Ihr habt mich vor dem Tedesco-Ball gewarnt. Wir haben Tedesco-Ball gesehen. Und das ganze Potenzial, vor allem das offensive Potenzial dieser Mannschaft, ist irgendwie nie auf die Straße gekommen. Hat dann auch, wie heißt der, Babayoko, viel zu wenig eingesetzt am Ende. Er hat Trossard wieder rausgenommen, mal gebracht, wieder rausgenommen, wo ich sage, das sind 2 Spieler, die müssen einfach deutlich mehr spielen und sind gerade Waffen, die man dann noch in einem Spiel hinten raus deutlich mehr hätte einsetzen können. Und das war einfach nix. Und am Ende tut mir einfach nur Lukaku leid, weil der einfach eine wahnsinnig gute Quote hat und für mich halt einfach auch ein krasser Stürmer ist. Und dafür wird immer so getan, als wäre es der unfähigste Mensch auf diesem Planeten. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. So, und der hat viel Pech gehabt, der hat natürlich auch Dinge jetzt nicht so gut gemacht, aber diese Häme, die immer über ihn ausgegossen wird, die finde ich eigentlich in der Heftigkeit und so einfach sehr deplatziert. Ja. Und deswegen hat es für den wirklich, wirklich leid getan am Ende, dass der da nicht irgendwie 2 Tore zumindest gemacht hat, die ja durchaus drin waren.
Und ich bleibe auch dabei, dass wegen Handspiel zurückgepfiffene Tor, das er da zum 1-1 im ersten Gruppenspiel erzielt hat. Für mich darf das nie im Leben Handspiel sein, aber gut, das habe ich damals in der Sendung schon erklärt. Nele hat's kommen sehen. Nele hat aufgrund wahrscheinlich der Schalker-Zeit von Domenico Tedesco hat's alles gesehen, hat Belgien mit 6 Punkten bewertet. Oh. Damit wäre Belgien irgendwo so im Bereich gewesen. Ja, da wo sie jetzt auch letztlich waren. Also man kommt vielleicht aus der Gruppe raus, aber arg viel weiter geht's nicht. Du wusstest es. Wir hätten noch mehr auf dich hören müssen.
Ja, wir sprechen halt, das darf man auch nicht vergessen, über den FIFA-Weltranglisten-Dritten, ne?
Ja, also, diese FIFA-Weltrangliste.
Ja, Weltrangliste, dies, also, das. Komm. Ja, aber also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also eigentlich, auch wenn da meine Glaskugel einmal gestimmt hat, hätte ich auch trotzdem mehr von Belgien erwartet. So. Aber das, was ihr gesagt habt, Tedesco Ball at its best, und ich weiß nicht, ob das so best dann ist.
Ja, Ja, wir haben es ja alle gesehen, wir haben es auch gesprochen. Ich würde gern noch kurz über zwei Teams sprechen und dann können wir noch unsere Awards vergeben. Ich glaube, dann haben wir so im Groben und Ganzen die wichtigsten Themen besprochen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, kurz, und wir haben schon über Cristiano Ronaldo gesprochen, aber von Belgien zu Portugal ist wegen Roberto Martinez der Weg ja auch wirklich ein kurzer. Also Portugal zieht ins Halbfinale ein, aber gucken wir uns mal kurz die K.O.-Runde an. 0-0 im Achtelfinale gegen Slowenien, dann im Elfmeterschießen weitergekommen, dann 0-0 im Viertelfinale gegen Frankreich, dann im Elfmeterschießen ausgeschieden. Tobi, was ist zu Portugal zu sagen? Zählen die mit als Enttäuschung dieses Turniers?
Ja, sie haben ein Turnier, bei dem sie sicherlich auch um den Titel hätten mitspielen können, auf dem Altar von Cristiano Ronaldo geopfert. Und das muss man so deutlich sagen, weil das war mit der Hauptgrund in vielen Spielphasen, dass sie nicht das zeigen konnten, was sie zeigen wollten. Du kannst mit Cristiano Ronaldo bestimmte Formen von Pressing nicht spielen. Also du kannst nicht den spanischen Approach quasi kopieren. Du musstest halt ein tieferes Pressing wählen, was aber nicht unbedingt zu den anderen Spielertypen oder zu passte. Du musstest vorne halt Flanken wählen als Mittel, einfach damit du Cristiano Ronaldo irgendwie ins Spiel eingebunden bekommst. Du konntest bestimmte Tempo-Moves nicht machen vorne drin. Also ich glaube schon, dass das ein gewichtiger Faktor war. Und Martinez als Trainer hat auch da es nicht hinbekommen, ein System zu schaffen, das größer ist als die Summe seiner Teile. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Sie waren das Team mit den meisten Flanken. Sie haben ihre Stars nicht richtig eingebunden. Das ist schon mit einer Enttäuschung. Und die wurden auch wieder so vom Haken gelassen, weil halt eben mit England noch jemand anders da war.
Die unbemerkte Enttäuschung dieses Turniers. Aber ja, wirklich selten ein Team gesehen, das so auf einen Spieler ausgerichtet war und wo aber eigentlich alle gesehen haben, also aller spätestens ab dem Achtelfinale, haben eigentlich alle gesehen, das ergibt keinen Sinn und bring halt Dugo Jota bitte früher oder finde eine andere Rolle dafür. Das war schon, ja, war auch interessant zu hören, auch in anderen Podcasts, in anderen Medien, überall wurde es thematisiert, aber interessanterweise, ich habe versucht, da mit portugiesischen Journalisten drüber zu sprechen, vor eben diesem Spiel gegen Slowenien, aber so ganz, also die haben inhaltlich eigentlich nicht widersprochen und doch haben sie gesagt, ja, aber es ist ja Cristiano, der muss ja spielen. Und dann dachte ich mir, ja gut, das ist das Problem. Ja,
ich finde halt, er hat ja schon so ein bisschen so, ich bin für euch alle da und ich versuche mich so ein bisschen in den Dienst der Mannschaft zu stellen und so. Das hat er schon versucht, immer irgendwie zu signalisieren oder zu symbolisieren. Aber dann muss ich mich halt auch so in den Dienst der Mannschaft stellen, dass es für mich kein Problem ist, wenn ich mal nach der 60. Minute ausgewechselt werde oder wenn ich überhaupt mal ausgewechselt werde. Aber selbst das haben sie sich ja nicht getraut, so richtig. Mhm. Ja, er musste ja wirklich bis zur letzten Minute und Cristiano Ronaldo, was war sein großes Plus? Immer Physis. Ja, jetzt hat er die Physis schon nicht und vor allem nicht mehr nach 110 Minuten. Ja, und trotzdem bleibt er drauf. Und das war wirklich, also Tobi hat das wirklich perfekt gesagt, aber auf meinem Negativzettel stand halt eben auch, dieser CR7-Kult war für mich einfach ein sehr, sehr negativer Aspekt dieses Turniers im Sinne von bei Portugal. Mhm. Weil die hätten deutlich mehr schaffen können.
Ja, der Kader war ein sehr guter. Da könnt ihr nochmal in die Vorschau reinhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann haben wir noch nicht über den Europameister gesprochen, also den alten Europameister, nämlich Italien. Der ist schon sehr früh ausgeschieden, nämlich im Achtelfinale gegen die Schweiz und zwar völlig unterlegen. Wir haben das damals auch mit Christian Bernhard aufgearbeitet. Das war am selben Spieltag in derselben Sendung, in der wir auch Deutschland gegen Dänemark besprochen haben. Nele, was ist zu Italien zu sagen? Die Probleme, die es zu sehen gab, ich glaube, die haben wir alle schon in der Vorschau auch so angedeutet. Die Frage war eben, wie viel davon wird dann im Turnier wirklich auch eine Rolle spielen? Ich glaube aber gerade die Art und Weise, wie man auch taktisch unterlegen war gegen jemanden wie Schweiz, war das Überraschende an dieser ansonsten gar nicht so großen Überraschung, dass Italien eben Probleme haben würde. Wie siehst du das Ausscheiden?
Ja, also dass Italien Probleme haben könnte, hast du gesagt, haben wir besprochen, aber dass sie so gravierend sind, war dann, glaube ich, die Negativüberraschung. Aber das hat sich ja auch durch diese komplette Gruppenphase so ein bisschen gezogen. Also dieses Drama Italien-Kroatien, wo das Tor zum Gruppenaus von Kroatien schießt, irgendwie in der 90. plus x Minute, für also wo Italien dann Kroatien aus der K.O.-Phase kickt quasi. Das war irgendwie nochmal so ein kleiner Highlight und Lucky Punch, wo man echt sagen muss, okay, geil, Italien kann was, aber hat das dann halt überhaupt nicht durchgezogen in dem K.O.-Spiel gegen die Schweiz. Und Ja, habe ich tatsächlich auch als negative Überraschung, irgendwie als aktueller Europameister schon im Achtelfinale raus. Ja, kann man machen, kann man lassen. Es passt irgendwie, glaube ich, zu diesem italienischen Fußball, weil die haben halt immer so eine Wellen, also in den letzten Jahren hatten sie halt so eine krasse Wellenform und das spiegelt sich halt bei dieser Europameisterschaft dann auch wieder. Also ich tippe jetzt schon auf Italien Weltmeister nächstes Jahr.
Ja, okay. Ich sehe leichte Zweifel in den Augen der Mitdiskutierenden. Flo, wie hat dir Italien gefallen? Das Interessante ist ja, dass wir hier ein Team haben, bei dem es auf Spielerebene durchaus ja Positivgeschichten gab. Also Cagliari war einer der Innenverteidiger, in dem man sich wirklich verlieben konnte von seinen Leistungen her in der Gruppenphase. Und dennoch stimmt ja aber das, was Nele sagt, unter dem Strich eine große Enttäuschung.
Ich glaube, es ist halt immer so ein bisschen die Erwartungshaltung, mit der man persönlich sich da auch irgendwie auseinandersetzt. Und wir waren alle halt so ein bisschen invested in einzelne Teams, weil wir sie vorher halt so durchdekliniert haben und alle schon so unsere Meinungen wiedergegeben haben. Also hatte ich zumindest das Gefühl. Ich hatte halt Belgien zum Beispiel halt mehr zugetraut und war dann am Ende halt deswegen auch enttäuscht, weil ich ihnen vorher mehr zugetraut hatte. Und Italien habe ich irgendwie gar nichts zugetraut, deswegen war ich am Ende von denen auch nicht enttäuscht. So, also es ist halt so ein bisschen so dieser Eigenbias. Aber ich hatte mir halt vorher die Mannschaft angeschaut und mir gedacht, boah, also da ist jetzt keiner geil so in der Mannschaft. Barella vielleicht noch. Und mal schauen, wie das eben mit so Aufstrebenden von Bologna. Bologna war ja eine Mannschaft, die sehr, sehr viele starke Spieler während des Turniers hatte und eben dann auch Calafiori. Ich fand es nur am Ende entsetzend, wie chancenlos sie gegen die Schweiz waren und wie vor allem halt auch taktisch unterlegen und limitiert sie da waren und wie Spalletti halt sich dann da auch einfach auf den Rücken gelegt hat am Ende und gesagt hat, boah, das war irgendwie absoluter Griff ins Klo. Und ja, aber sie hätten halt auch einfach in der Vorrunde rausgehen können und es wäre auch völlig in Ordnung gewesen irgendwie und dann letztlich auch verdient jetzt auch nicht. Man sagt natürlich, oh Gott, der Europameister in der Vorrunde raus, aber ja, die Mannschaft hat das halt auch nicht mehr getragen, fand ich. Also sie waren ja 2021 auch sehr überraschend Europameister, muss man ja auch sagen. Ja, also.
Ja, und wir hatten ja aber auch in diesem ganzen Turnier sehr viele italienische Trainer, die eigentlich alle eine gute Spielidee und Tedesco würde ich jetzt ausklammern, weil für mich ist das kein italienischer Trainer, die alle eine gute Idee haben. Und das fand ich halt dann doch irgendwie überraschend, dass der Einzige, der auch die italienische Mannschaft trainiert, der italienische Trainer, ja, irgendwie das nicht ausgeführt hat, was den italienischen Fußball so sehenswert macht.
Ja, weil er aber auch nicht bereit war, eben in Quick-Fix-Lösungen zu gehen, wie eben zum Beispiel Nagelsmann. Also Spalletti hat halt immer den großen Bogen aufgemacht und das kann man auch so sehen, aber da erhöht sich halt der Druck fürs nächste Turnier schon wirklich sehr. Und das Interessante ist ja, dass Italien dann auch in einer Gruppe mit Kroatien war und gerade dieses Spiel Kroatien gegen Italien ist ja wirklich ein Schlüsselspiel gewesen. Und auch da würde ich dir zustimmen, Flo, natürlich hat es mit der eigenen Erwartungshaltung zu tun. Also ich hatte jetzt Kroatien dann gar nicht mehr als negative Überraschung mit dabei, weil klar, die sind in der Gruppenphase ausgeschieden als einer der schlechtesten Gruppen Dritten. Aber letztlich ist da das passiert, was man jetzt schon mindestens zwei Turniere lang gesagt hat, nämlich kann es nicht sein, dass langsam die Stützen dieses Teams dann doch zu alt sind und dass sie nicht immer wieder diese Magie, diese Turniermagie wiederholen können. Ja, konnten sie jetzt halt nicht, war halt jetzt soweit. Es war überraschend, dass es halt jetzt passiert ist, weil man hätte sich gedacht, vielleicht schaffen sie es nochmal ein Turnier, aber deswegen dann irgendwie so an der Grenze. Und ein bisschen ist es bei Italien dann ähnlich, dass man eben sagen konnte, naja, es ist sehr viel im Umbruch und so wirklich gut hat man jetzt schon sehr lange nicht mehr gespielt. Und deswegen ist es dann vielleicht wirklich einfach nur dieses Tor in der 90. Minute, was dann den Unterschied gemacht hat, dass wir so viel über Italien und so wenig über Kroatien sprechen und umgedreht.
Ich glaube auch, dass die Kroaten die Schweizer hätten besser bespielen können. Also das wäre, glaube ich, ein deutlich ekligeres Spiel für die Schweizer geworden. Aber gut, hätte da die Wari, sagt man in Bayern.
Genau, so ist es. Und manchmal fällt man ja auch in so, man läuft in Fallen rein, weil man in einer Vorschau etwas sieht, was man einfach gerne hat und wo man auch möchte, dass das Erfolg hat. Und so kann das vielleicht bei Kroatien gewesen sein, wegen mancher Spieler. Und so war das, denke ich, bei Ungarn, Tobi, wo, ja, Ungarn war so ein bisschen das taktische Lieblingskind, weil es hätte sein können, dass Ungarn mit Einflüssen aus dem Relationismus kommt, also eben losgelöst die Antwort die vermeintliche Antwort aufs Positionsspiel, dass Pep Guardiola und Manchester City so ein bisschen im Goldstandard aktuell fabrizieren auf Vereinsebene. Ungarn hätte diese Antwort sein können, war es aber nicht. Haben wir uns da zu sehr reingedacht in Ungarn?
Ja, Punkt. Also ich glaube, gerade ich habe mich da ein bisschen zu sehr reingedacht in das, was sie geleistet haben. Auch diesen Anfängerfehler gemacht, zu sehr diese Qualifikationsspiele heranzuziehen, die aber eigentlich im Nachhinein betrachtet ja ein Jahr her sind größtenteils und dann nicht mehr so wichtig sind. Das haben wir gerade bei der Schweiz erlebt. Wenn du, solange du dabei bist, ist ja auch scheißegal, wie du dich qualifiziert hast. Und diese Idee, dass die Ungarn da was Besonderes produzieren könnten, der hat sich nicht gezeigt, sondern stattdessen halt eben die individuelle fehlende Klasse hat sich gezeigt, auch die fehlende Flexibilität ein Stück weit gegen die Schweiz. Dementsprechend das war das schon für mich eine große Enttäuschung.
Ja, da kann ich mich anschließen, aber es ist auch, ich habe auch viel drüber nachgedacht, hätte man sehen können, ja, hätte man, aber irgendwie muss man ja auch das, was man sieht, bewerten und dann muss man sich auch manchmal aus dem Fenster lehnen, also Ungarn, da wäre mehr möglich gewesen, es war aber auch knapp, dass es nicht gereicht hat mit 3 Punkten aus der Gruppenphase, hätte es auch klappen können mit dem Achtelfinale, wer weiß, und dann wären es wieder die berühmten Nuancen gewesen. Ein Team haben wir noch, um das haben wir uns so ein bisschen herumschlawenzelt bisher und wir sind eingestiegen in diese Sendung mit Spanien, dann gehen wir jetzt raus als letztes Team, über das wir sprechen, mit dem anderen Finalteilnehmer, mit England. Flo, wo sortieren wir denn dieses englische Turnier jetzt ein?
Ich finde es halt ganz witzig, einfach mal die Draufsicht aus englischer Perspektive dieses Turniers so ein bisschen entlang zu erzählen, weil ich glaube, die englische Öffentlichkeit ist noch mehr puzzled, als wir es jetzt sind, weil die sind irgendwie in diese Vorrunde reingegangen mit totaler Euphorie, so it's coming home, diesmal müssen wir es wirklich schaffen. So, dann kam diese Vorrunde und alle so, oh Gott, Gareth, was machst du nur? Was machst du mit uns? Es wird ja schon wieder nichts. Dann kommt dieser Bellingham-Moment im Achtelfinale und alle so, okay, es war richtig scheiße, aber wir sind weiter, wir sind immer noch drin und jetzt sind wir schon im Viertelfinale und dann kam dieses Umschwenken. Jetzt ist es uns auch scheißegal, wie die spielen, aber wenn die weiterkommen, sind die geil. It's coming home. Ja, It's coming home. Und nach dem Viertelfinale wurde es noch lauter, dieser Chorus. Und nach dem Halbfinale wurde er noch lauter. Ja, Elfmeterschießen gewonnen. Halleluja. Ja, war jetzt aber auch nicht das erste in der englischen Geschichte, muss man auch sagen. Man tut immer so, als hätten die bisher jedes Elfmeterschießen verloren. Wird auch wahrscheinlich beim nächsten Elfmeterschießen so tun, als hätten sie bisher jedes verloren. Aber gut, gehört halt dazu. Und dann stehen sie im Finale. Und dann verlieren sie das Finale einfach hochverdient und Gareth Southgate stellt sich danach hin und sagt, ja, Spanien war halt schon auch das ganze Turnier die beste Mannschaft und dann war das jetzt auch in Ordnung, dass sie das Spiel gewonnen haben und so. Und jeder denkt sich wieder so, kein freier Montag, wieder kein Titel, wir gehen jetzt auf 60 Jahre ohne Titel und diese EM, also jetzt so, wenn sie jetzt so, ich glaube, nächste Woche wird sich der gemeine englische Fußballfan denken, oh, ist ein scheiß Turnier. Hätten wir es doch nur gewonnen. Aber
60 Jahre ohne Titel bei den Männern.
Es ist
bei den Männern.
Bei den Männern, ja. Genau. Sehr wichtig.
Ja. 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 Ja.
Aber genau, wir haben quasi jetzt 30 Jahre nach den 30 Years of Pain, so ist es richtig. Und ich habe hier zugeschickt bekommen eine Grafik von Thilo Jung. Herzlichen Dank dafür. Longest time since International Trophy bei den Männern. Da hast du Südkorea 64 Jahre, Äthiopien 62 Jahre, Israel 60 Jahre und dann kommt nämlich schon England. Und dahinter Teams wie Sudan, Kongo, Peru, Marokko. Also das ist schon irre, aber eine Frage, die ich dazu habe, ist, Tobi, du darfst mal gerne sie beantworten. Überschätzen wir vielleicht nicht auch einfach die Premier League? Denn in den Vorschauen, auch bei uns in der Vorschau, haben wir wieder viel über individuelle Qualität gesprochen. Martin Raffit in unserer Finalsendung, die wir aufgenommen haben, hat auch gesagt, das ist die individuell am besten besetzte Mannschaft dieses Turniers gewesen. Kann man nicht vielleicht auch an der Art und Weise, wie England wieder und wieder und wieder unterperformt bei diesen Turnieren, auch ablesen, vielleicht ist der Erfolg der Premier League gar nicht nur auf den englischen Spielern basierend und vielleicht überbewerten wir deren individuelle Qualität?
Die mit der These hätte man, glaube ich, vor 10 Jahren mitgehen können, weil ich fand, vor 10 Jahren war die englische Nationalmannschaft nicht so super und das Geld, was die Premier League schon damals voraus hatte, floss halt hauptsächlich in die internationalen Talente und in Transfers und dann auch irgendwann in Trainer. Aber das ist ja auch nicht mehr ganz zutreffend. Also die besten Akademien der Welt stehen in Manchester aktuell. Da wird ja Talent produziert. Und wenn du dir auch diese englische Mannschaft anschaust, die ist ja verdammt jung. Also Mainoo ist 19, nur weil halt Jamal 16 ist und jetzt 17 geworden ist, reden wir alle über Jamal, aber der hat halt auch ein super Turnier gespielt mit 19. Bellingham ist 22, Saka auch, glaube ich. Also das ist ja eine junge Mannschaft. Dementsprechend würde ich... Parma ist auch super jung. Dementsprechend würde ich dem schon widersprechen, weil die Premier League jetzt gerade, nachdem sie jahrelang halt eben nur auf Scouting und auf Transfers gesetzt haben, jetzt gerade halt die Akademien entdeckt hat und da auch Talente produzieren. Jamal Musiala ist auch ein Produkt englischer Akademien, muss man fair und ehrlich sein. Also dementsprechend würde ich sie dann nicht so leicht vom Haken lassen und schon sagen, ja, die Engländer produzieren momentan schon die besten Talente, die es im Weltfußball gibt.
Und dennoch ist es so, ich glaube, auch wir sind so ein bisschen puzzelt. Also ich habe es auch in englischsprachigen Podcasts gehört, da war es auch diese einerseits-andererseits-Argumentation, die kannst du überall lesen. Einerseits immer wieder ins Finale und weit gekommen und andererseits müsste man nicht eigentlich besser spielen können mit diesen Spielern. Nele, hast du da eine klare Meinung? Kannst du es für uns abschließend beantworten? Das wäre eine große Erleichterung.
Nee. Nein, sorry, aber ich bin, was England angeht, einfach auch sehr ambivalent. Also das war keine, Flo hat das, finde ich, ganz gut zusammengefasst, es war keine gute Europameisterschaft, die England gespielt hat. Sie haben es halt bis ins Finale geschafft und da halt auch völlig zu Recht verloren. Also man hat irgendwie gesehen, da sind individuell klasse Spieler, aber da ist halt nicht dieses Teamgefüge, was Spanien hatte. So, ich hatte das Gefühl, dass du in diesem Finale von England einfach noch ein bisschen mehr Energie reinhauen musst in die Spieler. Und aber das hat halt einfach nicht geklappt. Und ja, deswegen ich bin da unfassbar ambivalent und ich kann es nicht auf beziffern, warum dieses hochgepresste 4-4-2, was England dann gespielt hat da im Finale, warum das nicht funktioniert hat, weil das ist eigentlich eine gute Taktik auch für den englischen Fußball und auch unter Southgate funktioniert das eigentlich. So, Rice, finde ich, hat den Zehner Olmo von Spanien eigentlich ganz, ganz gut aus dem Spiel genommen. Aber das sind einfach so Sachen, man kann nicht an diesem einen Finale jetzt den englischen Fußball runtersingen, sondern da muss man diese Gesamtperformance in diesem Turnier sehen. Und das war einfach all in all nicht das, was sie hätten machen können und müssen.
Ja, was man ja daran gesehen hat, dass die Spielweise bei Rückstand eine andere war als bei Gleichstand. Und das war auch, glaube ich, mit das Frustrierendste bei diesem Finale dann für alle englischen Fans, dass eben ab dem 1-1, wo du den Eindruck hattest, oh, jetzt ist Spanien vielleicht zu packen, jetzt kommen sie ins Nachdenken, dass es dann wieder die alten Southgate-Instinkte bei den Spielern gegriffen haben und dann eher man doch wieder tiefer stand. Und dennoch hätte man mit dieser Dreifach-Kopfballchance in der Nachspielzeit, der regulären Spielzeit, die Verlängerung erzwingen können, wie es dann ausgegangen wäre, keine Ahnung. Aber das ist eben, das fasst eigentlich England ganz perfekt zusammen. Und wie gut das ist, dass wir das nicht beantworten müssen, wie das jetzt mit Southgate weitergehen muss und so weiter und so fort.
Aber es ist ja auch irgendwo spannend, weil, also wenn man jetzt sagt, okay, Southgate, viele Engländer haben ja auch gesagt, nach dem Turnier ist es vielleicht doch mal ganz gut. Aber wer soll denn nachfolgen? Also man möchte ja dann doch in England vielleicht auch gerne diese Tradition jetzt fortsetzen, wieder einen englischen Trainer zu nehmen, nachdem sie vorher viele ausländische Trainer hatten und das ja auch alles nicht funktioniert hat. Aber wer darf es denn dann sein? Also du hast aktuell in der Premier League vier englische Trainer von 20 Vereinen. Und ich glaube, das ist nicht so klar. Und eigentlich bräuchte die Mannschaft ja jetzt eher so einen Guardiola, sage ich jetzt mal, der halt dann auch wirklich mit diesem Material dann auch noch was bewirkt und da dann auch irgendwie noch so ein bisschen Leben reinbringt, spielerisch. Und das ist ja irgendwie das, was alle so sich wünschen. Also sogar wir, nicht nur die Engländer selber, sondern auch wir wünschen ja von dieser Mannschaft, macht mal was. Macht mal irgendwie was mit dem, was ihr da habt. Und deswegen finde ich das, glaube ich, auch für den Verband jetzt gerade nicht so einfach. Klar, wenn Southgate sagt, Kanal voll, ich mag mich, dann müssen sie. Aber ob jetzt der Verband jetzt am Ende sagt, du Gareth, du besser nicht, lass uns mal lieber den da nehmen. I don't know. Werden wir mal sehen. Ja, und dann beim Kader muss man aber halt auch sagen, klar, große Qualität, aber einfach diese völlige Absenz von Spielern mit starken linken Füßen. fand ich schon auch frappierend. Also, dass du teilweise mit einer Elf gespielt hast, wo nur Rechtsfüßer dabei waren. Ja, ist halt dann am Ende auch ein Manko in einer Mannschaft. Und hat sich dann halt auch schon auch auf dem Platz irgendwie so auch dargestellt.
Ja, ein guter Punkt. Wir werden sowieso ja verfolgen, wie es bei England weitergeht. Um die Diskussion kommt man nicht herum. Jetzt wollen wir noch unsere Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Turniers. So schwierig es ist, das zu tun. Also das muss jetzt eine unvollständige Liste bleiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir können jetzt auch nicht mehr noch einfach alle Namen droppen, die vielleicht auf der Liste standen. Ihr dürft sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de und in den Kommentaren bei YouTube eure MVPs nennen, denn wir werden nicht alle genannt haben. Tobi, magst du vielleicht mal anfangen, wer dein MVP dieses Turniers ist?
Ich finde die Wahl der UEFA mit Rodri schon keine verkehrte. Also da hat die UEFA sie nicht jetzt jemanden gewählt, wo ich sagen würde, nee, geht gar nicht. Aber ich würde dann doch noch, auch mit jetzt dem Finale, was wir dann noch im Hinterkopf haben, sagen, dass Fabian Ruiz noch eine Nuance für mich weiter vorne anzusiedeln ist. Ist der Spieler, der in allen Spielphasen bei Spanien enorm wichtig war, halt im Pressing weit vorgerückt ist, da auch viele auslösende Momente hatte, aber gerade spielerisch halt sehr viel gezeigt hat. Er hat auch den Angriff zum 1-0 im Finale ausgelöst. Er hat dadurch seine Positionsverschiebung in der zweiten Halbzeit die Spanier vor Probleme gestellt. Und ich fand auch in allen anderen Spielen war er enorm überzeugend. Deswegen habe ich jetzt Fabian Ruiz nochmal ein bisschen vor Rodri gesetzt, auch weil Rodri halt in der zweiten Halbzeit des Finals gefehlt hat. Kann er jetzt nichts für, aber das ist dann immer diese Nuancen, von denen wir ja so häufig sprechen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Fabian Ruiz ist bei mir auf der Eins.
Ja. Hat ja auch dazu geführt, dass Julian Nagelsmann seine Startelf verändert hat und das dann in der Halbzeit im Viertelfinale Rückkehr beginnen musste. Auch das zeigt ja, dass, glaube ich, auch die Einschätzung des deutschen Trainerteams ähnlich war, dass es sehr wichtig ist, sich für Ruiz selbst einen Plan zu überlegen, auch wenn der nicht zu 100% funktioniert hat. Nele, wer ist dein MVP dieses Turniers?
Ich hab auch als ersten Satz stehen, UEFA hat sich für Rodri entschieden, damit bin ich voll d'accord. Mein MVP ist tatsächlich Dani Olmo. Tor und Vorlage gegen Deutschland, auch im Halbfinale gegen Frankreich, wirklich gut mit dabei. Engagierte Leistungen im Finale, auch wenn ich das eben durch den Rice-Kommentar so ein bisschen eingeschränkt habe. Aber er musste Petri ersetzen in einer schwierigen Situation. Und gerade die letzten drei Spiele war er einfach immer gut am Ball und gut nach vorne. Und deswegen ist Dani Olmo mein MVP.
Und wir hoffen natürlich, dass Petri bald wieder gesund ist und wir alle sagen können, Petri heil. Flo, wer ist dein MVP?
Ich wäre auch bei Olmo gewesen. Einfach weil er eben zuerst nicht Teil dieser Mannschaft war. Nach einem starken dritten Gruppenspiel, wo sie mit der BF gespielt haben, eigentlich es verdient gehabt hätte, ins Team zu rücken. Aber da war ja noch Petri und am Ende hat die Petri-Verletzung nicht nur ihm in die Karten gespielt, sondern ich meine auch, Spanien hat das am Ende auch geholfen, weil mit Olmo einfach dann noch ein Tick mehr Torgefahr in diese Mannschaft kam und dass er am Ende halt mit Jamal, den man natürlich auch nennen kann, und wenn ich jetzt keine Doppelung haben sollte, dann würde ich eben Lamine Jamal als Spieler des Turniers nehmen, die beiden mit den meisten Scorerpunkten. Und es wurde alles gesagt zu dem jungen Mann aus Barcelona. Der wird jetzt dann erstmal im Training ehrenlos von Heiko Westermann umgegrätscht. Das wird ihm vielleicht auch ganz gut tun demnächst. Ja, dann nehme ich ja mal.
Okay, dann falle ich hier komplett aus der Reihe. Wir haben jetzt hier drei Spanier, aber ich habe eher diesen MVP-Ansatz, also nimm diesen Spieler aus dem Team heraus und das ganze Turnier läuft anders. Deswegen würde ich Georgios Mamardashvili von Georgien nehmen, den für mich wichtigsten Torhüter der Gruppenphase, nicht den besten, weil es gab viele gute Torhüterleistungen, aber Mamardashvili hat wirklich Georgien Kraft seiner Hände in diesem Turnier gehalten, fantastische Paraden gezeigt, deswegen mein MVP dieses Turniers. Kommen wir zu unseren Unsung Heroes. Tobi, wen möchtest du da nominieren?
Ich möchte einmal wieder in Spanien in den Raum werfen, ist noch nicht mehr Nominee, aber ich finde, über Laporte wird mir ein bisschen zu wenig geredet, weil klar, du kannst jeden herausheben bei den Spaniern, aber Laporte hat halt gerade im Spielaufbau unfassbare Pässe gespielt, hat auch die Ruhe reingebracht, hat auch immer wieder angedribbelt, was halt so eine Facette war, die sonst total gefehlt hat bei dieser EM. Aber trotzdem würde ich jetzt gerne dann Ebischer nennen, einfach weil ich den Schweizer Außenverteidiger so gar nicht auf dem Schirm hatte vor dem Turnier. Ja. Und er nicht nur wichtige Tore und Vorlagen gegeben hat, sondern auch in allen Phasen des Aufbauspiels präsent war und auch mit seinen Movements von der linken Seite in die Mitte sehr unberechenbar war und da auch dann viele Defensivreihen auseinandergesprengt hat. Und es gab keinen einzigen Gegner, der so richtig eine Lösung gegen ihn gefunden hat. Weder Deutschland noch England. Für mich so ein Unsung Hero wird er auch gar nicht genannt so in der Öffentlichkeit. Den nehme ich.
Mhm. Sehr schöne Wahl. Nele, wer ist dein Unsung Hero?
Ich habe mich für keine Person entschieden, sondern ich musste eben schmunzeln, als du von Mamardashvili gesprochen hast. Für mich sind die Unsung Heroes die Torhüterparaden, die wir gesehen haben bei dieser Europameisterschaft. Also Mignon gegen Österreich, Gulaschi gegen Havertz, Castells gegen die Slowakei, Mamardashvili gegen die Türkei, Oblak gegen Ronaldo, da war so viel drin und da waren echt Sachen dabei, wo ich gedacht habe, so hui, cool. Also da haben wir nicht oft genug drüber gesprochen und deswegen, Torhüter haben sowieso immer einen Platz in meinem Herzen und deswegen können wir über Paraden bitte nächstes Mal mehr sprechen.
Ja, sehr schön. Sehr schöne Wahl, die Torhüterparaden. Flo, wer ist dein Unsung Hero?
Das ist natürlich jetzt schon ein sehr besungener Hero, weil er halt das Finale entschieden hat, aber ich finde euer Fabal, der in jedem Spiel so reinkam als 12th Man bei Spanien und er kommt halt im Finale, beziehungsweise er wechselt halt euer Fabal für Morata ein und ich denke mir, hä? Also ist jetzt ja nicht unbedingt, also den hätte ich jetzt nicht als Mittelstürmer so komplett auf der Rechnung gehabt. Hat er natürlich in den Spielen vorher auch schon gemacht, aber er ist ja doch ein anderer Spielertyp als Morata und kommt ja auch eher aus dem Mittelfeld. Und dass der dann in so einem Spiel, in so einer Situation, in der 87. Minute wirklich diesen absoluten Mittelstürmer-Move macht, nämlich da vorne reinzugehen, sich vor dem Innenverteidiger zu positionieren, perfekt getimt in diese ja direkte, also es ist ja ein Doppelpass, er spielt den Ball raus, startet durch, kriegt diesen flachen Ball rein, langes Bein, das war halt das absolute Mittelstürmer-Tor, von dem übrigens wir nicht viel gesehen haben bei dieser EM, also Mittelstürmer, die viele Dinge machen, auch so Kopfballspiel, da habe ich mich auch zwischendrin mal gefragt, gibt es eigentlich noch irgendwie geile Kopfballspieler außer Mikel Merino und Füllkrug. Ja, also deswegen war ich bei euer Fabal am Ende. Und den von euch genannten sowieso.
Sehr, sehr schöne Wahl. Ich habe wieder auch vielleicht etwas Überraschendes, aber ich möchte kurz zumindest zwei Sätze zu Stefan Posch verlieren von Österreich. Ich finde, der hat ein fantastisches Turnier gespielt. Ich erkenne auch Stefan Posch generell einfach nicht mehr wieder. Ihr könnt mal einfach vergangene Bundesliga-Sendung hören, als er noch bei Hoffenheim gespielt hat. Ich weiß, die Position hat sich verändert, das Team hat sich ja auch verändert, aber ich finde, unter dem Radar von vielen, und ich glaube, der Name ist auch hier im Rasenfunk nicht aufgefallen, hat Stefan Posch wirklich ein tolles Turnier gespielt, war definitiv mitverantwortlich für den Erfolg der Österreicher. Und weil ich glaube, dass er wirklich fast gar nicht besungen wurde im Rasenfunk, meine Wahl, Unsung Hero, Stefan Posch von Österreich.
Und wo spielt er?
Bologna.
Bei welchem Verein? Ja, genau. Ja. Also wieder einer dieser Bologna-Spieler und ich freue mich auf Bologna in der Champions League nächstes Jahr.
Ja, und eben halt nicht, in Hoffenheim war er ja oft als rechter, zentraler Innenverteidiger und jetzt eben klarer Außen und man muss sagen, funktioniert gut. Kann man, glaube ich, so sagen.
Ibischer auch, Bologna.
Genau, also der Bologna-Tree, er ist ein starker Ast in diesem Turnier. Vielleicht stärker als der komplette Turnierbaum untenrum, den England dann hochgekraxelt ist. Kommen wir zu unseren Momenten des Turniers. Das ist natürlich besonders schwierig. Tobi, was magst du dann nominieren und nennen?
Ich bin da auch langweilig unterwegs. Ich war fast schon eingeschlafen, als dieser Moment passiert ist. Man hatte sich schon mit der Niederlage abgefunden. Doch dann in der 96. Minute packt Jude Bellingham den Seitfallrückzieher aus. Eine Aktion, wie sie aus einem Anime stammen könnte. So surreal hat sie gewirkt, in dem Moment auf diese Art sein Team im Turnier zu halten. Das war für mich schon der Moment der EM.
Sehr schöne Wahl, können wir uns alle sehr gut dran erinnern. Nele, was war dein Moment dieser EM?
Ich habe zwei Momentchen. Georgien führt bei der ersten EM-Teilnahme im Achtelfinale knapp 20 Minuten gegen Spanien durch ein Eigentor. Wie passend bitte für dieses Turnier. Und das zweite hat mir einfach das Herz gebrochen, deswegen ist es auch ein Moment des Turniers. Jamals Tor gegen Frankreich. Also aus knapp 20, 25 Metern Fernschuss lässt der Rabiot mit einer Gegenbewegung stehen und zimmert den Ball rein. Der Innenpfosten hilft ein bisschen, aber das war, es gab so gut wie keine Chance für Maignan, aber das waren einfach diese beiden, die beiden Momente haben sich in mein Herz gebrannt. Der eine, weil es einfach krass cool war und der andere, weil es mein Herz ein bisschen gebrochen hat. Völlig zu Recht aber auch.
Zu Recht wurde mein Herz gebrochen. Starker Satz, Nele, wenn man mal drüber nachdenkt. Flo, was war dein Moment des Turniers?
Mikel Merino in der 119. Es ist einfach, das ist sowas, was sich sehr lange noch in der deutschen Fußballhistorie darüber geredet werden wird. Oder das ist immer mal wieder so als aus der Karteikarte so raus. Aber wisst ihr noch damals bei der Heim-EM, als wir eine Minute vor Schluss der Verlängerung durch diesen Kopfball gegen Spanien ausgeschieden sind? Das kann sich so in dieser Anekdotensammlung der deutschen Fußballgeschichte als sehr viel mentioned irgendwann herausstellen, denke ich. Also es ist, glaube ich, so, was beim FC Bayern, so dieser Magier-Hacke 87 könnte vielleicht dieser Merino 119. Werden. Wobei es ja, glaube ich, auch. Ne? Ja, genau. Aber es ist halt einfach diese, ich glaube, 84 bei der EM gab es auch schon mal einen Spanier, der gegen uns kurz vor Schluss getroffen hat und für unser Ausscheiden gesorgt hat. Aber dieser Moment, der wird natürlich bleiben, auch wenn es ein negativer ist, aus deutscher Sicht.
Ja, finde ich aber sehr schön. Ich glaube, ähnlich übrigens wie das Handspiel von Cucurella, das wird, glaube ich, immer die Referenz sein für nicht gepfiffene Handspiele und ob man das wirklich genauso haben will. Bei Cucurella, da könnte man auch noch nominieren. Also das Handspiel und dann die Art und Weise, wie er trotz vieler Pfiffe gegen sich wirklich dann noch ein gutes Halbfinale und ein gutes Finale gespielt hat. In einer Aktion wurde er immer defensiv erwischt, aber gibt die Vorlage zum entscheidenden Treffer im Finale. Die Vorlage wird auch so schnell ausgeführt, dass er nicht mal kurz gepfiffen werden konnte, wobei das Publikum damit auch irgendwann aufgehört hat im Finale. Aber ja, finde ich eine sehr gute Wahl. Ich habe jetzt lange überlegt, was ich nehme und ich glaube, ich bleibe bei einem Thema dieser EM. Ich will kein Eigentor nehmen, denn das war eins der Themen, aber die Weitschusstore waren sehr schön und da ist mir das von Arda Güler in Erinnerung geblieben. Es ist oft so, dass wir junge Spieler mit Erwartungen überfrachten. Und gerade Lamine Yamal hat gezeigt, das kann bis ins Finale hin gut gehen. Und Arda Güler war für mich aber auch so ein Spieler. Es war einfach ein ganz fantastisches Tor, das er da geschossen hat. Gegen Georgien müsste es gewesen sein, wenn ich mich gerade nicht falsch erinnere. Auch dementsprechend begleitet im Stadion. Das war von der Stimmung her auch ein ganz tolles Spiel. Und da habe ich dann die Stimmung auch noch mit dabei, die ja auch zu diesem Turnier beigetragen hat.
Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Antonio Maceda war das 1984. Spanien gegen Deutschland. 90.
Vielen Dank. Ja, dann sind wir doch damit durch mit diesem Turnier. Jetzt ist es wirklich vorbei. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Flo Bogner, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein.
Immer gerne.
Herzlichen Dank an Nele Hüpper. Danke dir, liebe Nele.
Ja, sehr, sehr gern.
Und auch herzlichen Dank an Tobi Escher und an der Stelle nochmal der Hinweis, weil ich es während der EM fertig gelesen habe, das Buch Die Weltmeister von Bern, Biografie einer Jahrhundertmannschaft. Ich habe es super gerne gelesen, Tobi. Irre Arbeit, die du da reingesteckt hast. Und ich fand das total gut, dass du auch manche Anekdoten, die so als überliefert gelten, da merkt man dann nur so in einer Fußnote, dass du sagst, naja, ob das wirklich so passiert ist, ist nicht ganz klar. Das hat mir sehr gut gefallen und ich habe wieder viele Dinge gelernt. Also sehr, sehr schönes Buch. Danke, Tobi, dass du mit dabei warst.
Danke dir für die Einladung, danke dir für die Werbung für mein Buch.
Ja, naja, also das ist ja völlig klar. Die Hörerinnen und Hörer, die wissen schon, wo sie Qualität bekommen. Und dann möchte ich mich auch bei euch bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, für euren Support während dieser Europameisterschaft. Alles, was wir hier im Rasenfunk machen, ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei und deshalb nur durch euch möglich. Ihr finanziert den Rasenfunk, ihr finanziert mein Gehalt und ein Gästehonorar für die Gäste. Bitte tut das auch weiterhin. Ihr erfahrt auf rasenfunk.de/supportersclub, wie man uns unterstützen kann. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Markus, bei Popo Facebook hatte Petel bei Arschmund, ganz herzliche Grüße, bei Atona 93 Fan, bei Don Jupp und bei Klaus Hermanns. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort nicht nur unterstützt, sondern sich auch als UnterstützerInnen registriert. Tut es Ihnen gleich und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr für 50% Rabatt uns den allerletzten Merch bitte noch wegkaufen, denn es wird jetzt erstmal keinen Merch mehr im Rasenfunk geben. Und ansonsten endet hiermit nicht nur die Europameisterschaftsberichterstattung, sondern wir gehen auch in eine kleine Sommerpause. Ich habe noch eine Lesung in Eggenfelden am 23. Juli, falls ihr mich noch sehen wollt. Aber ansonsten gibt es jetzt im Rasenfunk erstmal kein Programm. Leider auch nicht zur EM-Qualifikation der Frauen und zum Olympischen Fußballturnier. Aber aus ganz verschiedenen Gründen, unter anderem auch Erschöpfung, ich gebe es zu, braucht es jetzt einfach eine kleine Pause. Bleibt bitte dem Rasenfunk trotzdem gewogen. Hört Tribünengespräche, wenn ihr Entzugserscheinungen habt. Und dann hören wir uns bald hier wieder. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.